Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier und heute könnte der lustigste, unterhaltsamste Podcast werden, den ich je gemacht habe. Und es hat viele Gründe, Leute. Es hat viele Gründe. Erstens geht es heute um zwei meiner Lieblingsthemen, nämlich ums Kochen und um Gewürze. Zweitens erleben meine beiden Gäste ihre großen Erfolge. Dort hoffe ich zumindest, dass sie nicht schon wieder umgezogen sind, wo ich meine erste eigene Wohnung hatte. In Hamburg-Sinsdorf, neben der ältesten Kirche, ich glaube, Europas. Und drittens sind Stefan und Anne Lemke nicht nur sehr, sehr gut im Geschäft, sondern auch sehr lustig. Zumindest habe ich mich in den letzten Tagen sehr amüsiert über Videos und über Outtakes und über Vorträge und so. Ich freue mich sehr auf die Gründer von Ankerkraut, der Gewürzmanufaktur, der in den vergangenen Jahren, kann man das sagen, ihr beiden Unglaubliches gelungen ist, oder? Ihr seht ganz zufrieden aus.
Vielen Dank erstmal für die Messlatte, die jetzt relativ hoch liegt.
Hier. Stefan, jetzt musst du lustig jetzt sein.
Haha, der Tanzbär singt jetzt. Wie war die Frage nochmal?
wir werden sehen. Ich glaube, ihr seid jetzt so ernst gerade. Ist es so ernst? Schüchtere ich euch irgendwie gerade ein? Irgendwie so, nein.
Gar nicht.
Ja, wir haben bei Instagram gerade gepostet und wir sind bei Lars Heider. Wir haben geflüstert, damit das keiner richtig hören kann.
Es kann nicht ernst werden. Es kann auch nicht schlimmer werden als neulich mit bei Linda Zerwakis. Der war schon sehr lustig, aber ich glaube, wir toppen das noch. Erstmal, als ich habe mich so gefreut auf euch. Und dann bin ich gestern Abend, habe ich zu meiner Frau gesagt, wir zählen mal, wie viele Gewürze wir haben zu Hause. Und dann wir haben 47 Gewürze, verschiedene Gewürze zu Hause.
Von uns?
Sag ich nicht von wem. Auch, ja, auch. Pass auf, was kommt? Quasi keine Gewürzmischung. Sondern richtig Gewürze. Ich wollte wissen, ist 47 Gewürze, ist das viel, ist das wenig?
47 einzelne? Sehr viel.
Also 47 verschiedene, genau, ist sehr viel.
Ja. Wenn das keine Gewürzmischung sind, ist das sogar, glaube ich, dreimal so viel wie der Durchschnitt. Ja.
Höchst ungewöhnlich.
Was meint ihr, woran das liegt? Man kann, glaube ich, daran erkennen, also ich glaube, man kann...
Ich erkenne daran, dass ihr zu Hause richtig gut und toll kochen könnt.
Genau, aber weißt du was, wir hatten vor einem Jahr, glaube ich, vielleicht 10 Gewürze. Und dann haben wir eine Küche entdeckt, die mich fertig gemacht hat, weil da Gewürze waren, also ich sag's einfach, Jotam Ottolenghi, ne? Kennt ihr Otto Lenghi?
Sag nicht, dass ihr ihn... Haben wir gerade gestern Abend
gekocht.
Wir Auberginen aus dem Backofen mit Curryjoghurt Zwiebeln.
Total
mit
lecker, oder?
Koriander. Oh, Hammer.
Ich liebe das.
Super
aber,
Küche.
Aber in dieser Küche sind halt dann so Gewürze wie Harissa, Rosenharissa, Zatar, Sumach, Chiliflocken, so Sachen, ehrlich gesagt, die ich vor einem Jahr gar nicht kannte.
Mhm. Also ich schon.
Aber es kochen jetzt ja viele, so diese Levante-Küche. Hilft euch das, wenn man da so unendlich viele Gewürze braucht? Habt ihr Sumach, habt ihr Satar?
Satar haben wir übrigens als einziges nicht, glaube ich, von ganz vielen Sachen, weil da ist Sesam drin und das ist ein Allergen und das bei uns, ja. Aber wir sind schon dabei, also wenn wir unsere neue Produktion aufbauen, dann werden wir eine getrennte Allergenproduktion haben, wo dann sowas wie Sellerie oder Sesam oder so reinkommt, weil man muss doch mit den Allergikern heute wirklich aufpassen, weil gerade bei Sesam reicht auch schon ein ganz bisschen Staub dafür, dass es dir ganz, ganz schlecht geht, wenn du diese Allergie hast.
Das ist ein Satar drin, okay. Ja, okay. Aber hilft das, dass so viele Leute jetzt mediterran, Levante Küche, ich habe mal in einem Podcast mit Tim Mälzer darüber gesprochen, der hat dann furchtbar, es ist alles Kreuzkümmel. Ich liebe Kreuzkümmel, er war so völlig gegen Kreuzkümmel.
Ja, stimmt aber auch so nicht, ne? Also nur Kreuzkümmel ist das nicht. Koriander ist auch noch mit dabei, viel Chili und das gehört alles mit dazu und dann die Zutaten in Curry, also Kurkuma, also es heißt ja Curry, eigentlich ist Curry das fertige Gericht, aber die Zutaten in der Gewürzmischung für Curries, das ist so Kurkuma, Kreuzkümmel, Senf, Zimt, Ingwer, da sind schon so eine Palette an Gewürzen, ich sag mal so 10 oder 12, die man eigentlich in seiner Küche unbedingt braucht, wenn man jetzt nordafrikanisch, israelisch, indisch, nepalesisch kochen möchte und ich liebe diese Küche schon seitdem ich ein Kind bin. Und Anne hat sie durch mich kennen und lieben gelernt. Und ich denke mal, so langsam schwappt das auch über Deutschland rüber, dass es halt nicht nur Knödel und Braten gibt, sondern vielleicht auch mal einfach ein vegetarisches Curry. was auch echt super schmeckt.
Aber das ist ja das, was euch hilft, ne? Wenn die Leute jetzt immer nur Salz, Pfeffer, Oregano, Muskatnuss, wäre langweilig. Das würde auch Ankerkraut. Habe ich gesagt, dass Laden Ankerkraut heißt eigentlich? Habe ich schon gesagt?
Nein.
Habe ich gesagt. Doch.
Marke.
Ankerkraut. aber deshalb seid ihr auch so erfolgreich, oder? Weil die Leute tatsächlich jetzt auch Gewürze kaufen, die viele Leute vor 2-3 Jahren noch gar nicht kannten.
Ja, aber also es helfen uns tatsächlich, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Dinge. Auf der einen Seite das, was du sagst, auf der anderen Seite erleben wir in Deutschland seit ein paar Jahren einen extremen Grilltrend zum Beispiel. Es wird anders gegrillt, als ich das noch von zu Hause kenne. Ich komme ja aus Bochum, ja, das heißt, da gab es eine Currywurst, so das war's, vielleicht noch ein Nackensteak oder so. Aber heutzutage erlebt man ja, dass man überall grillt, es gibt die größten Grills und so weiter und dafür braucht man natürlich auch Gewürze für diese entsprechenden Pulled Pork oder Spare Ribs oder was es da alles irgendwie so gibt. Und davon haben wir sehr profitiert, ne? Und wir erleben auch, dass vielleicht so unsere Generation auch anders kocht als die Generation davor. Also wir möchten, dass die Leute sich wieder mit den Lebensmitteln auseinandersetzt. Was ihr jetzt zu Hause macht, ist schon wirklich extrem mit sehr vielen Einzelgewürzen.
Die man ja zum Teil auch nur einmal benutzt. Es ist so ein bisschen, du benutzt du einmal im Jahr, sagst du, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie...
Koriandersaat.
Wie heißt es? Pirissen irgendwie, wie heißt es? Piritzen, gibt's sowas? Piritzen?
Korinthen.
Nee, Korinthen hätte ich noch gekannt. Piperitzen.
Ist das nicht ein Fisch eigentlich?
Ich habe ehrlich
gesagt. Ist das ein Gewürz? Ich weiß es gerade gar nicht.
Man hat dann so, und dann, man kauft den ja, und man, und ich war gestern auch erschrocken und dachte, wo kommen diese ganzen Gewürze her? Ja, klar, aber weil wir, du brauchst mal, für ein Gericht brauchst du da mal sowas, oder?
Ja.
Für mich am schlimmsten, Nelken, oder am schlimmsten, wenn du dann irgendwie, Granatapfelsirup, da musst du immer gleich so eine ganze Buttel kaufen, und dann habt ihr auch Granatapfel? Nee.
Ja, trinkt meine Frau ganz gerne in Sekt.
Hast du drin? Und du trinkst Sekt hier während des Podcasts? Nein.
Nicht morgens.
Okay.
Granatapfel finde ich total super.
Ja.
Ich stehe da total drauf.
Ich auch.
Nein, aber wir haben Granatapfel-Muttersaft, haben wir. Und da braucht man dann ein bisschen was oben drauf, weil das ist sehr, sehr sauer und bitter.
Absolut.
Also das ist richtig krass. Und damit das trinkbar wird, braucht man dann ein bisschen was Süßes. Und deshalb gibt es bei uns den Sirup
immer auch immer. Bei uns im Kühlschrank.
Zuckerfreier
Granat,
Sirup allerdings.
Granatapfel-Muttersaft. Und das fülle ich mir dann auf. Schmeckt total super.
Granatapfel-Muttersaft. Wasser und dann der zuckerfreie. Und dann hat man ein Getränk, was super erfrischend ist, total lecker. Man kann ja nicht den ganzen Tag immer nur Wasser trinken.
Stimmt.
Ich leider nicht, ja.
Ich leider auch. Ich trinke dann Tee.
Wir haben das, als Tipp vielleicht für euch hier, wir haben bei uns im Büro so eine Station, wo man sich das Wasser jetzt rauszapfen kann, wo das gesprudelt rauskommt. Und seitdem wir das haben, trinke ich in der Firma, glaube ich, 2,5 bis 3 Liter
haben
Wasser.
Sag mal, Gewürze. Ich habe mich, weil ich jetzt so oft Gewürze kaufe, und habe ich mir gedacht, wonach habe ich mich eigentlich bisher orientiert beim Gewürzekauf? Und da ist mir aufgefallen, wisst ihr, wonach ich meine Gewürze gekauft habe? Ich hätte gar nicht sagen können, und als Vorbereitung, wie die Firmen heißen. Ich habe immer gekauft, was ich gewürzlich brauche, und dann, wie ist es am wenigsten umweltschädlich verpackt.
Mhm. Okay.
So, also, und dann ist mir erst klar geworden in der Vorbereitung, dieser ganze Gewürzmarkt in Deutschland wird beherrscht von einem Unternehmen, mehr oder weniger, von dem Unternehmen Fuchs. Mhm. Und dem gehören alle, letztlich zu dem gehören alle Marken, die es so gibt. Und die haben einen Anteil von 75-80%.
Ja. Der hat, der Dieter Fuchs lebt leider nicht mehr. Der hat ziemlichen Wildwuchs gemacht, 70er, 80er Jahre hat er jede Gewürzmarke, die irgendwie halbwegs groß geworden ist, aufgekauft und bei sich in die Fuchswelt reingeholt. Also muss ich meinen Hut ziehen vor, krasser Unternehmer, toll gemacht. Und deshalb hat Fuchs auch einfach seine Marktposition. Allerdings glaube ich, jetzt guckt das Kartellamt auch genau drauf, würden die sich verbreitern wollen.
Du kannst ja irgendwie jetzt 75-80% ist ja eine marktbeherrschende Stellung, ne? Das schafft ja wahrscheinlich nicht mehr Coca-Cola in Deutschland.
Nein, auf keinen Fall.
Ich glaube, das ist das letzte deutsche Monopol, ne? Ja, also wir hatten mal einen ganz schönen Artikel im Handelsblatt, und der hat das wirklich mal durchleuchtet und er hat gesagt, es ist eigentlich so ein bisschen so unter dem Radar, weil das weiß halt irgendwie keiner so richtig.
Du kriegst auch nicht mit, du siehst ja auch dann die ganzen vielen Marken und denkst, oh, das ist ja, also bei mir, bei meinem Edeka riesig, 6, 7 verschiedene Marken, seit ganz neuesten dann ganz außen Ankerkraut in so einem eigenen Aufsteller, die anderen sind alle in so Regal und Ankerkraut in so einem eigenen Aufsteller. Und natürlich mit dem Vorteil, wenn man nach Verpackung kauft, Glas ist mir dann sympathischer als diese, zum Beispiel diese, ich weiß nicht, wie die Firma heißt, diese Alu-Dinger. Was wurde immer so?
Weiß ich nicht, wie die Firma heißt.
Wo du so Alu-Zeug kaufen musst und so. Ja. Aber wie kam jetzt gerade drauf? Was hat mir gesagt?
Verpackung.
Nee, aber
wieso kauft man Gewürze so?
Wieso kauft man Gewürze so? Und aber auch die Frage, wie könnte das passieren? Ne? Also dass dieser Markt in einer Hand ist und dann, wie kommt man dann auf die Idee? Ich hatte mal den Gründer von Fritz Kohler hier. Das fand ich schon absurd, ja, dass der sich dann überlegt hat, ich gründe mir eine Firma, was mache ich mal? Ach, ich mache Cola. Ne? Und da haben auch alle zu ihm gesagt, sag mal, geht's noch? Hast du sie noch?
Genau.
Und du hast ja damit angefangen und hast du nicht gesagt, ey, Moment mal, wenn da einer ist, der den Markt beherrscht, da habe ich ja keine Chance.
Das war überhaupt nicht meine, ich bin da ohne Businessplan rangegangen, sondern mit Herz. Ich habe einfach gesagt, ich will das machen und ich glaube, ich kann das besser als viele andere, weil es mir einfach liegt, weil ich gut riechen und schmecken kann, weil ich total Lust auf das Produkt habe und aus diesem Wunsch, dass das einfach mein Leben ist, dass ich sowas machen darf, ist dann die Firma entstanden und vielleicht ist das so ein bisschen auch die Magie dann. Allerdings glaube ich auch, dass man das auch mit einem Businessplan hinkriegt. Also man kann auch hingehen und gucken,
auch gehen.
Wo ist, ja, also.
Ja, aber man muss ja dazu sagen, Stefan, das war ja nie so gedacht, dass das so groß wird, ne?
Nein, wir wollten ja davon leben einfach nur.
Genau, ja. Wir können unsere Familie davon ernähren. Vielleicht haben wir mal 2, 3, 4 Mitarbeiter. Wir gehen vielleicht auf irgendwelche Wochenmärkte und so weiter. Dass sich das dann so entwickelt, hat ganz unterschiedliche Komponenten. Also auf der einen Seite, weil wir wahrscheinlich einfach irgendwas richtig gemacht haben, aber da gehört natürlich auch ganz viel Glück dazu. Ne? Also
richtiger Zeitpunkt, richtiger Ort, sehr wichtig.
Mit einem Gewürz-Startup starten ist, glaube ich, durchaus schwieriger, weil alleine die ganzen Online-Bereiche, klar, wo du Gewürze bekommst, schon wirklich relativ besetzt sind. Da sind ja nicht nur wir, es gibt noch andere junge Unternehmen, die dann auch vielleicht einen anderen Preispunkt haben als wir und andere Verpackungen. Aber ja, ich glaube, das ist jetzt durchaus schwieriger.
Du hast ja auch, Stefan, das Ganze, sagen wir mal, jetzt deiner Frau nicht direkt erzählt, was du machst.
Nee.
Kann man das? Ich meine, Freude mich. Du hast so getan, als hättest du deinen anderen Job noch und hast.
Wo hast du das rausgekriegt?
Das ist ganz schlechte Info. Das ist, ich glaube, meine Frau würde mir sonst was erzählen, wenn man noch so tun würde, als wäre ich Chefredakteur des Abendblatts und hätte nebenbei schon irgendwie so ein Startup mit ungewissem Ausgang gegen. Ich habe jetzt eine Autofirma gegründet gegen Tesla. Oh, ja. Nee. Du hast es ihr nicht erzählt.
Nee, habe ich nicht. Ich weiß heute ehrlich gesagt auch gar nicht mehr genau, wieso. Es war, glaube ich, einfach nur
ein Sicherheitsaspekt.
Leichtsinnig. Nein, ich habe, also wieso ich das gemacht habe, dir nicht erzählt habe.
Ich weiß es heute nicht mehr. Weil ich zu dir gesagt habe, dass du deinen anderen Job weitermachen sollst. Weil ich gesagt habe, da wird ja eh nichts bei rundkommen.
Nein, deswegen mach das weiter. Ich sag doch, ich weiß heute nicht mehr, wieso ich dir das nicht erzählt habe.
Also, du warst schwanger, ne? Du warst schwanger mit dem zweiten Kind.
Das hätte eine Sturzgeburt.
Das war so eine mittelgute Idee, zu sagen, ich fange mal quasi von null an.
Ja.
Also.
Aber wie bist du dann wirklich nach Hause gekommen und hast gesagt, Schatz, wie war dein Tag? Du hast ja davor so auch Online-Marketing gemacht, richtig?
Ja, das Problem, also das war ja auch einfach zu verstecken, weil mein Job war einfach nur am Rechner sitzen.
Genau,
so. Und ich saß sowieso den ganzen Tag am Rechner, weil ich ja jetzt Ankerkraut dann gemacht habe. Und hat sie also gar nicht mitgekriegt und hat zwischendurch so gefragt, so, wie läuft's so? Und dann habe ich mir gedacht, oh, super, super, ist alles gut. Also ich habe sie auch definitiv 2, 3 Mal ein bisschen angelogen, aber
ist mir nicht mehr böse heute.
Wann bist du dann rausgekommen mit dem Thema, du, ich habe da doch...
Als Ankerkraut die ersten Gewinne hatte, so Ende 2013, also ein Jahr lang habe ich quasi erzählt, dass ich noch was anderes mache.
Du hast dich praktisch mit deiner Arbeit betrogen, kann man sagen.
Nein, ich habe die, ja, habe ich.
Und der einzige Vertraute war ein Freund mit Namen Hauke. Es gab zwei, die an dich geglaubt haben, weil Anne nichts davon wusste. Hauke und dein Steuerberater.
Genau.
Was ist mit, dieses irre, wenn mein Steuerberater an mich glauben würde. Ich weiß gar nicht, ob mein Steuerberater an mich glaubt. Aber der hat gesagt, egal was, du machst es schon, du weißt, wie es geht und.
Ich weiß nicht, aus welchem Grund. Alle haben zu mir gesagt, ah, du spinnst doch. Und Annes Papa, der ist Unternehmer und der hat dann so ganz vorsichtig versucht, mir zu erklären, so, Junge, mach uns doch nicht unglücklich alle. Aber gut, ich merke, du willst das unbedingt machen, dann mach das halt mal. Aber bitte, besinn dich doch irgendwann mal. Und der Steuerberater Michael Debus, aus irgendeinem Grund hat er gesagt, oh Stefan, das passt, das wirst du rocken. Aber der war der Einzige und ich glaube 50 andere Leute haben mir alle gesagt, so, das wird nicht.
Also nachdem Anne es auch wusste, ne? Also naja. Oder hast du mit ihrem Vater vor ihr gesprochen?
Nein.
Schwieriger Papa, ich muss dir mal was sagen, aber sag's bitte deiner Tochter.
Nein, er hat schon mitgekriegt, dass wir irgendwie gründen wollen, also Hauke und ich, dass wir beide gründen wollen, das hat er mitgekriegt und
Was man dazu verstehen muss, das ist ja eine andere Situation gewesen, als wahrscheinlich die meisten Gründer ein Unternehmen gründen. Ja? Das heißt, Stefan kam nicht gerade frisch von der Uni, hat sich einen Businessplan gemacht und hat überlegt, okay, ich will jetzt unbedingt gründen, was mache ich denn jetzt mal? Ah, Gewürze. Sondern wir waren schon Mitte 30, beide eigentlich erfolgreich in ihren Jobs, würde ich jetzt mal sagen. Wir hatten gerade ein Haus gebaut. Ich hatte ein wirklich kleines Baby, war mit dem nächsten Baby schwanger und auf einmal sagt er, ich mache jetzt ein Gewürz-Startup. Ja. Und ich so, was? Also hier Nestbau, so, ne? Ja. Alles auf Sicherheit. Genau. Und aber auch schon zu dem Zeitpunkt, also das ist auch immer irgendwie meine Prämisse für uns und auch als Beziehung und so. Also man möchte ja, dass der andere auch glücklich ist.
Absolut.
Und ich möchte nicht. Und ich wollte auch damals nicht in der Position sein zu sagen, also das verbiete ich dir jetzt, das darfst du auf gar keinen Fall machen. Und irgendwann, wenn wir 60 sind, liegen wir nebeneinander im Ehebett und er sagt, hättest du mir das damals irgendwie zugetraut oder so.
Ja.
Und deswegen war es für mich so, okay, mach das andere noch weiter, irgendwie so ein bisschen nebenbei, dass da ein bisschen Geld bei rumkommt. Ja.
Aber das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt auch für die Leute da draußen, wenn ihr irgendwie einen Traum habt. Macht es doch. Das Leben ist kurz, ja. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. So, dann, ich meine, was ist das Schlimmste? Gut, wenn man jetzt, so wie ich, das erste Kind ist da, das zweite unterwegs.
Das Haus war schon abbezahlt, das Haus? Nein.
Das Haus war noch nicht mal da. Das Haus war noch nicht mal da. Das haben wir, doch. Nee,
doch,
warte.
Doch.
Das Haus war gerade da, ja. Aber mit der Hilfe von deinem Papa auch.
Ja.
Also, ja. Ich bin trotzdem der Meinung, dass man, wenn man sowas von sowas träumt, dann muss man das doch einfach machen. Weil ansonsten passiert es ja auch nicht. Ja, und mehr als verlieren kann man nicht.
Das
und
stimmt.
Neues Haus kann man auch immer noch irgendwann kaufen. Also
trotzdem der Mut. Ich finde das immer. Ich habe ja viele Gründe hier und ich weiß nicht, ob ich vielleicht bin ich jetzt auch schon zu alt, aber diesen Mut zu haben, das ist schon krass, finde ich. Insbesondere wenn du da stehst und sagst, oh, zweite Kind ist unterwegs, Haus ist da und dann mit diesem. Weil jetzt im Nachhinein sagt man, boah, alles richtig gemacht, ne? Also irgendwie, theoretisch könntet ihr jetzt heute sagen, wisst ihr was, Leute arbeiten, das können jetzt die anderen machen für den Rest. Wir sitzen zu Hause und freuen uns des Lebens. Aber das weiß man.
Am Strand.
Das wusste man ja vorher nicht. Wir müssen kurz sagen, der Hauke, der hat das mitgemacht, was ist aus Hauke geworden und aus dem Steuerberater? Die beiden, die dich am stärksten unterstützt haben.
Steuerberater ist immer noch da, also hat, glaube ich, jetzt eine GmbH auch.
Okay.
Also es hat irgendwie eine Sozietät oder so. Und Hauke ist Sales-Chef bei OMR aus Hamburg. Ja.
Bei Online-Marketing-Rockstars.
Jo.
Wow, da wart ihr ja neulich auch bei Philipp. Philipp ist immer. Philipp, manchmal greift er mir die Leute so eine Minute vorher weg, wo ich denke, Philipp, es ist jetzt gar nicht so primär. Wir reden nachher noch über Philipp Westermeier, keine Sorge. Ist er traurig, dass er ausgestiegen ist, wenn er jetzt die Erfolge sieht?
Ich glaube nicht, nein. Der ist
so früh ausgestiegen.
Okay.
Also nach einem halben Jahr.
Ah, okay.
Und ich glaube auch, so eine Selbstständigkeit und so eine Gründung ist nicht unbedingt für jeden was.
Nee.
Ne? Und Stefan wollte nach links, Hauke wollte nach rechts und dann haben die sich wirklich auf Augenhöhe irgendwie getroffen und Stefan hat gesagt, du, ich kaufe dich raus, aber du kannst auch weitermachen, du kannst mich auch rauskaufen.
Ja.
Und das sind halt wirklich...
Gut, damals waren es jetzt noch nicht die ganz großen Beträge wahrscheinlich.
Nee, also gar nicht im Verhältnis zu natürlich heute. Ja.
Liebe Hörer von Lars Haider, machen Sie gerne Sport? Falls ja, haben Sie vielleicht auch schon einmal das Gefühl gehabt, dass Sie Ihre Ziele nicht so erreichen, wie Sie es gerne möchten? Denn viele Freizeitsportler unterschätzen, welche Bedeutung die Ernährung für den Erfolg hat. Egal, ob es darum geht, abzunehmen, einen Marathon zu laufen oder die Alster in einer Bestzeit zu umrunden. Über dieses Thema spreche ich in dem Gesundheitspodcast Forever Young vom Lanzerhof. Mein Name ist Nils Behrens und ich treffe jede Woche einen anderen Experten. Es geht immer darum, ein gesünderes und glücklicheres Leben zu führen. Sie finden Forever Young überall dort, wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht's weiter mit Entscheider treffen Haider.
Und man weiß, und jetzt muss man ja auch sagen, ja, was wäre aus Ankerkraut gewesen, wenn Anne nicht dazugekommen wäre? Da gibt's ja viele, die sagen, Anne drin ist, läuft's.
Also, ja, wer sagt das denn?
Behaupte ich einfach mal so. Ich dachte jetzt, oh, bestimmt.
Wow,
wer sagt das?
Wir haben gerade einen Gesellschafter mit dazugenommen noch und der hat dann nach all den Gesprächen und Vorstellungen, und da macht man ganz viele Sachen, hat er irgendwann gesagt, ich glaube, der wahre, das wahre Herz von Ankerkraut ist Anne. Und dann habe ich.
Da ist was dran, oder?
Habe ich zwar gedacht, das stimmt nicht, aber.
Bevor wir.
Ich habe gedacht, du hast recht.
Du hast gesagt, ich habe irgendwo was gefunden. In dem Fragebogen, den ich allen zuschicke, ich kann nur allen raten, den Fragebogen, den streifen wir hier nur. Der ist ja vor allen Dingen für die Printausgabe. Ich kann nur allen raten, diesen Fragebogen zu lesen, weil ihr wirklich tolle Antworten gegeben. Ein paar besprechen wir nachher. Und eine hast du gesagt, du bist in das Unternehmen gekommen, weil es familiär gar nicht anders ging. Mhm. Heißt was?
Heißt, ich bin ja dann quasi gerade in Elternzeit gewesen. Und wir haben dann einfach...
Das zweite Kind war da?
Und ich habe dann halt einfach gemerkt, okay, also Stefan macht das mit den Gewürzen. Und zwar am Anfang natürlich hat er wahnsinnig viel gearbeitet. Ja. Also eigentlich war er nur weg. Und wenn wir dann mal abends zusammen auf dem Sofa saßen und ich ihm irgendwas von meinem Alltag oder von meinem Job erzählen wollte, dann war er so, okay, also ich war ja damals mit Scooter unterwegs, so, das interessiert mich jetzt gerade nicht. Ich kann damit gar nichts anfangen mit der
Scooter
Information.
Scooter interessiert dich nicht, ist doch mega.
Nee,
was
aber weißt du,
was auch für die Achsen zuständig?
Na, Logo.
Ja, Dingelingeling, Disco, Pogo.
Genau.
Konnte man das nicht verhindern, dieses furchtbare Lied, was meine Kinder jeden Tag hören? Dingelingeling, kennen alle irgendwie.
Finden meine Kinder auch toll. Ja. Naja, aber weißt du, das sind
Guck dann halt so... Guck das Video mal an dazu, da wirst du Anne sehen.
Ehrlich?
Ja, ganz am Anfang. Also, wenn ihr zum Beispiel Atzen, ich erzähle ihm was von den Atzen und er sagt so, aber mein Problem ist gerade irgendwie der Pfefferpreis steigt oder wie kriege ich denn jetzt irgendwie neue Gewürzgläser her? Da habe ich einfach gemerkt, okay, wir brauchen auch so eine gemeinsame Basis, das beschäftigt uns ja beide. Ja. Und zusätzlich, wir wohnen im Süden von Hamburg, also in Niedersachsen. Ich als Mutter habe quasi meine Arbeitszeit reduziert. Das war gar nicht möglich mit jedem Tag Elbtunnel.
Stimmt.
Ich war nur im Stress, weil du
und
ja
jeden
nie
zweiten
weißt,
Tag riefst du mich an und sagtest, du, ich stehe im Stau, kannst du die Kinder holen? Ich habe gesagt, also es tut mir echt leid hier, ich muss sowieso den ganzen Tag, ganze Nacht arbeiten und jetzt soll ich die Kinder holen, oder?
Ja, also das funktioniert wirklich, das funktioniert so auf Dauer nicht.
Und das war ein magischer Moment, als wir beschlossen haben, dass wir das zusammen machen, wirklich. Das war wie eine Fügung.
Naja, also ich habe ja auch vorher schon irgendwie immer mitgemacht und meine Impulse auch gegeben, ne? Nur nicht so richtig offiziell sozusagen. Und also ich glaube auch, dass das, ich habe früher immer gesagt, also das, was ich früher gemacht habe, mein Job, das war wirklich meine absolute Liebe und Leidenschaft. Ich wusste das immer, ich will irgendwas mit Musik und Musikmanagement machen. Und jetzt habe ich eine zweite Jobliebe und ich hatte nie gedacht, dass das irgendwie möglich ist, aber wir finden das beide so toll, was wir machen und wir sind da so auf einem Nenner und wir werden ja auch oft gefragt, wie viel arbeitet ihr denn? Das kann man nicht definieren.
Genau.
Ich kann nicht sagen 40, 60, 80 Stunden, weil eigentlich arbeiten wir die ganze Zeit.
Genau.
Wir sitzen im Auto, telefonieren, hast du das schon gehört, was ist denn da los? Aber das definieren wir nicht als Arbeit, weil wir das wirklich super gerne machen, nach wie vor.
Eigentlich kann man auch sagen, arbeitet ihr gar nicht, ihr seid auch immer zusammen als Ehepaar.
Genau.
Das ist ja toll, oder als Familie.
Ja.
Das ist ja auch, also ich finde ja sowieso diese Trennung zwischen Beruf und Freizeit immer sowieso schwierig. Und am schönsten ist es, wenn es ineinander übergeht, muss man sich immer für sich bewerten. Ne? Wenn man die Arbeit genauso gern macht wie die Familie, was ja schön ist, und dann auch zusammenbringen kann, ist das natürlich ein Traum.
Und die Kinder sehen das tatsächlich genauso.
Ja.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns. Also unsere Tochter sitzt jetzt ja auch hier oben, weil wir noch Ferien haben.
Genau.
Aber die Kinder sind auch mit Ankerkraut gewachsen. Und für die ist das auch ein wichtiger Punkt. Das ist überhaupt kein, oh, jetzt müsst ihr schon wieder zur Arbeit.
Ja.
Überhaupt
nee.
Nicht. Die finden das toll, die kommen mit, die tüddeln dann da irgendwie rum, packen mal ein Paket oder Ida geht auch zu der Produktionsleitung und sagt, kann ich hier mal irgendwie so und mal gucken, was macht ihr denn da so? Also das ist...
Leo hat zu mir gesagt, vor 2, 3 Tagen, wann machen wir mal wieder so einen richtig schönen normalen Tag, Papa? Und ich so... Was ist denn ein normaler Tag? Ja, ihr schlaft länger, dann geht ihr raus und joggt, dann essen wir zusammen Frühstück, Mittag, also das ist bei uns immer eins am Wochenende. Und dann fahren wir alle zusammen in die Firma.
Ach cool.
Ich habe gedacht, also, was? Das ist ein normaler Tag.
Die Frage ist da schon, geklärt. Die Frage, die ich nicht klären, wie alt sind die Kinder? 2 und?
7 und 8.
7 und 8.
Die sind ja mitgewachsen quasi.
7 und 8, du hast auch
7
noch
und 8.
In der Phase.
Ja.
So ein kurzer Abstand.
Genau so alt wie das Unternehmen. Ja.
Boah.
13 Monate haben die Abstand.
Krass.
Aber es ist ganz toll.
Ja,
echt,
stimmt.
Ist super.
Ja? Ist dann in der Phase einmal anstrengend, jetzt fängst an, sich
auszugehen. Ich erinnere mich da tatsächlich nicht dran.
Ich auch nicht.
Ich erinnere mich an eine Szene, als wir noch in Willemsburg waren.
Ja, oh Gott, ja.
Packtisch, der war so groß wie das hier. und ich habe irgendwas abgefüllt und nebenher stand die Wippe auf dem Tisch. Da habe ich dann immer so mit der Hand gewippt und dann habe ich wieder abgefüllt. So, das war, aber das war mit einer Leichtigkeit. Ich kann das heute gar nicht mehr erklären.
Wir waren noch ein bisschen
jünger. Ich habe mir nie Sorgen gemacht. Nichts.
Das, hier mit so das war einfach so. Sitzt mit so einem alten Mann, der kurz vor Altersteilzeit ist. Was ich nicht gefunden habe, das musst du mir erklären, Stefan. Irgendwie hast du mal ein paar Mal erklärt, dann fiel mir Ankerkraut ein. Mir erschließt sich Ankerkraut nicht. Kraut verstehe ich. Anker verstehe ich irgendwie auch, aber das zusammenzubringen, Ankerkraut. Deine Frau schüttelt auf den Kopf und sagt, was für ein
komisches. Das war, also die Namensfindung war echt krass. Du musst ja heutzutage musst du ja eine Domain haben, du musst eine Marke anmelden können, alles, ja. Das ist also nicht ganz einfach. Entweder nennst du dich so wie die ganzen Zalando oder eBay oder WuWu.
Denkst du irgendwas aus?
Also irgendwas Fantasienamen fand ich nicht gut. Wir haben
oder
dann
du
gesagt,
machst irgendwas mit 24 hinter.
24.
Oder Gewürze online, Gewürze 24.
Genau. Gewürzshop 24 war alles weg. Also wirklich, wir hatten eine Liste mit 300 Namen, das war alles weg. Okay. Ja? Also es war, überall war irgendwo was, was nicht geht. So, und dann haben wir gesagt, gut, wir wollen was Maritimes, weil wir Hamburger sind und also fast. aber ich fühle mich schon, obwohl
Hamburger.
Ich auf dem Dorf wohne. Ja.
Guck mal, ich sag's ja immer gern, ich komme aus Harburg, da wird auch mal, also wenn du in dem Moment, wo du sagst, wir kommen südlich der Elbe, sie sind ja schon, machen ja schon irgendwie zwei Drittel der Hamburger, So, weil sie denken, du kommst aus Harburg. Ja. Wenn du dann aber sagst, wir kommen aus dem Landkreis Harburg, ist schon wieder was ganz anderes.
Ja, aber
dann klingt so Hitfeld,
Hitfeld und sonst was. Warum ist das so negativ? Harburg ist
wunderschön.
Guck dir die Harburger Berge an.
Die Hake ist schön. In Heimfeld gibt's auch ein paar Ecken, die schön sind. Aber komm, ich war auf der Gesamtschule in Harburg.
Warst du?
Ja, du warst, glaube ich, Heisenberg.
Ich war Heisenberg, genau.
Das ist also, da wo ich zur Schule war, das ist schon...
Bist du mit Tarek Müller zur Schule gegangen? Tarek Müller?
Nee, aber deine Schwester...
Nee, der...
War der nicht auch? Nee, weil Tarek, ist ja Quatsch, Tarek war ja auf dem Heisenberg-Gymnasium.
Ja, genau.
Ich meine auch ganz andere, wie heißt dieser?
Du meinst
Farid Yardim.
Deine Schwester Anne.
Meine Schwester Anne war mit dem in der Klasse.
Farid Yardim war auf der Gesamtschule Harburg, also mit dem Tatort.
Ja. Der war auch früher, der ist übrigens, wenn ich den heute im Fernsehen sehe, ich hatte nie groß Kontakt zu dem, das war so ein Kumpel von meiner Schwester, aber der ist genau so im Fernsehen, wie der eigentlich auch schon mit 12 war.
Müsste auch mal in diesen Podcast kommen, meldet sich aber nicht. Aber Ankerkraut, also, und dann saßt du da und hast du gedacht...
Melde dich doch mal, Mann, was soll das?
Hast du gesagt, Ankerkraut?
Nee, ich hab also da war schon klar, der Name der Firma war noch nicht klar, aber da war schon klar, was für ein Gefäß wir nehmen, ne?
Okay.
Dieses Glas mit dem Korken. Und dann habe ich Bilder aus dem Internet gesucht, kann auch ein bisschen Design, ne? Also nicht richtig toll, aber ein bisschen gut. Und dann habe ich ein Etikett designt. So, und dann habe ich mir ein Schiff einfach von Google, ein Schiff, und da war so ein Anker dran mit so ein bisschen Schlick. Und habe ich das da rauf gemacht und dann habe ich mir überlegt, wie soll das Gewürz denn heißen? Also nicht die Marke, sondern das Gewürz. Und habe ich gesagt, Ankerkraut ist so wegen hier so. Und dann habe ich das so genannt. Das war echt spät, nach 2-3 Uhr habe ich ausgedruckt, hingestellt, bin nach Hause gefahren, ins Bett gefallen. Und du warst am nächsten Morgen etwas früher als ich im Büro. Und sie ist hingegangen und rief mich an und sagte so, der Name ist ja super.
Ist auch super.
Und ich so, welcher Name denn? Und sie so, ja, Ankerkraut ist doch total geil. Und ich so, nee, das klingt so derb und so, Kraut ist auch so, könnte man auch mit Deutschen hießen früher im Zweiten Weltkrieg bei den Kraut, Amis so. Und Kraut hat auch irgendwie sowas von Gras oder also Kiffen oder sowas. Also ist mir zu derb, das... Aber Anne hat dann gesagt, nee, das ist gut. Und dann habe ich gesucht auf Google und da waren 0 Treffer. Und da habe ich gesagt, okay, krass, das ist also ein...
Und heute sind es 5, wenn man Ankerkraut eingibt, glaube ich.
5 Treffer, ja.
5 Treffer? Oh mein Gott.
Ich glaube, ich habe letztens irgendwann mal, ist schon ein halbes Jahr her, 3 Millionen Treffer oder so. Also da haben wir uns breit gemacht.
And what about Ankerkraut? Ihr habt natürlich damals, hast du natürlich nicht drüber nachgedacht, ihr hattet an den Wochenmarkt gedacht. Ihr hattet gesagt, wenn wir schon Wochenmarkt in Winterhude und Eppendorf, wäre schon ein toller Erfolg gewesen.
Eigentlich haben wir online gedacht, aber gut, meine Frau wäre gerne auf dem Wochenmarkt gegangen.
Ich bin online. Aber USA war jetzt kein Thema. Und tatsächlich ist das jetzt das nächste große Ziel. Ihr seid schon da oder wie ist es?
Nee,
Hätte
Fahrradkette, ja.
Also es gibt von der Bundesregierung so ein Programm, das nennt sich German Accelerator. Mhm. Und da werden Start-ups entweder nach Asien oder nach Amerika geschickt, gefördert halt durch die Bundesregierung. Und wir haben da gepitcht und sind dann genommen worden für die USA. Dann wären wir ab April im Silicon Valley gewesen. Kontakt zur deutschen Schule war da und die machen dann vor allem.
Ihr werdet richtig rübergegangen?
Ja, ja. Naja, für 3-4 Monate.
Okay,
ja.
Mit den Kindern, okay,
mit
klar.
Mit den Kindern.
Hätten das Amerika-Chef gemacht.
Naja, also ich sag ja nicht, tschüss Stefan, wir sehen uns in 4 Monaten. Also hätte er vielleicht ganz gut gefunden, aber ich nicht. So. Und das Ding ist aber einfach das, also wir haben dann halt, was die machen ist, die geben dir ein unglaubliches Netzwerk.
Ja.
Ja, zum Einkäufer von Whole Foods oder was auch immer. So, aber dann kam Corona, Programmstopp. Und ich denke auch immer, es hat alles irgendwie so seinen Grund, warum dann irgendwas so kommt. Also das wäre für uns natürlich eine gute Gelegenheit gewesen, das mal auszuprobieren, Kontakte zu machen, zu gucken, okay, funktioniert Anchor Crowd, aber einer unserer Gesellschafter...
Anchor Crowd, also ist gar schlecht, Anchor Crowd.
Ja,
ja.
Auch eine gute Gelegenheit, den Frühling im Valley zu verbringen, ist wahrscheinlich auch nicht das Schlechteste.
Ja, aber dann wärst du jetzt nur in deinem Haus da gewesen.
Genau, auch blöd.
So, aber einer unserer Gesellschafter, der hat ein zweites Standbein in Boston, weil der irgendwie so nebenberuflich ständig irgendwie in Harvard irgendwas studiert, ja. Und der hat dann auch schon mal seine Fühler so aufgestreckt und sagt, also die Amerikaner, mit denen er spricht, sagen, ah, oh, that's a cool name.
Okay.
So. Aber Amerika stellt einen natürlich vor logistisch wahnsinnig große Herausforderungen.
Aber ja, das heißt, wenn es Corona vorbei ist, dann geht es nochmal an. Weil gepitcht ist gepitcht.
Gepitcht ist gepitcht.
Ja, wir
wann ist Corona vorbei?
Weiß man nicht.
Schielen eher auf Europa erstmal. Das ist, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ich meine, Amerika ist politisch jetzt auch schwieriges Pflaster.
Kann sich ja noch ändern, kann sich ja schnell ändern wieder im November.
Ja.
Mal gucken.
Ich sag da nicht zu.
Ich auch nicht.
Wieso nicht? Also, ich glaube nicht, dass es sich ändert?
Nee. Ich bin ja nicht in Amerika. Nee. Da darf ich das ja sagen. Und, ich würde mich freuen, wenn es sich ändert. Also für das Land.
Ja klar, dringend. Ja. Aber okay, das ist. Der
wird eben. Das darf man sagen.
Das so darf man. Wieso darf man das? Ne? Wieso?
Also, das ist dann ein Kommentar.
Wir sind herzlich willkommen bei freie Meinungsäußerung. Das ist ja ganz wichtig.
Das stimmt.
Du kannst sogar. Guck mal, wir haben sogar gesagt, dass Harburg toll ist. Ich darf immer alles sagen. Wegen gebürtiger Harburger.
Das ist die krasseste Äußerung der Woche. Harburg ist toll.
Wollen wir mal über DHDL sprechen? Sagt man DHDL?
DHDL.
DHDL, die Höhle der Löwen. Yes.
Die meisten sagen die Höhle des
Oder Löwen. König der Löwen.
König der Löwen.
Sagen welche König der Löwen? Wart ihr nicht bei König der Löwen?
Ja, natürlich. Total oft.
Sagen wir mal,
Frank Thelen ist der König der Löwen. Ganz viele sagen König der Löwen. Wirklich, ganz viele. Und sagen wir immer, nee, das ist so ein Musical. Das ist auch in Hamburg, ist auch gut,
schön,
aber
bringt
was anderes. Nee.
Wie seid ihr da? Ihr seid, das ist ja legendär. Ihr wart da. Wie kommt man da eigentlich ran? Habt ihr euch da beworben? Ja.
Ja.
Jo. Hat Anna einfach gemacht.
Ein Video geschickt, ne?
Also,
Video?
Nee.
Du hast es gehasst?
Ich war total pressescheu. Absolut. Ich hatte Angst. Zeitschrift mit Interview habe ich gesagt, okay, gut, ja, das mache ich, aber so irgendwo, so wie jetzt hier sprechen oder vor der Kamera treten, so auf Kalle, bist du bescheuert,
das
mache ich nicht.
Naja, das war ja auch zu einem Zeitpunkt, da hat sich ja kein Mensch für uns interessiert, ne?
Ja, also. Und ich wollte es einfach auch nicht. Vielleicht hatte ich auch einfach Angst. Also,
kann sagen.
Ich kann es heute gar nicht mehr sagen.
Ich finde es auch nicht schlimm. Das eine mag es, der andere mag es nicht. Und du hast ihm es aber nicht gesagt? Nee, Quatsch.
Ich habe es ihm nicht gesagt.
Die riefen bei mir an.
Also pass auf, wir haben das so gemacht. Wir abends haben, wenn wir denn mal irgendwie was geguckt haben im Fernsehen, haben wir halt immer Shark Tank aus Amerika geguckt.
Genau.
Und fand das natürlich toll. Guck mal, die pitchen da und oh, krass, Erfolgsgeschichte. Und dann kam das Ganze nach Deutschland. Mhm. Und durch meinen ehemaligen Job bei Contour Records, wo ich halt für die PR zuständig war, da haben wir Fernsehen ganz viel gemacht und Presse, habe ich gedacht, so, wir müssen uns da bewerben. Und dann hat Stefan gesagt, nee, will ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber guck mal, es gibt ja noch andere Gewürz-Startups, dann machen die das. Und wir sitzen auf dem Sofa und gucken, wie jemand mit einem Produkt ähnlich zu unserem da steht und vielleicht erfolgreich wird. Mhm. Und das war dann so.
Das hast du mir erzählt, als klar war, dass die uns, dass die Interesse
haben. Genau, und ich habe einfach online eine Bewerbung ausgefüllt. Ja. Und dann, das war quasi meine Retourkutsche, habe ich dir nicht erzählt. Yeah. Die haben dann aber leider nicht mich angerufen, sondern ihn.
Und du musst von den
ja, hier aus Köln von
Sony. Noemi oder so hieß
es. Naomi. Ja, wir hätten Lust. Und ich so, was?
Worauf?
Ja, dass ihr mitmacht hier. Ich so, wo? Ja, bei der Show, die Höhle der Löwen. Und ich, wo jetzt?
Ja.
Köln? Was? Und dann kamen die an und haben so einen Probedreh gemacht. Ja. Und Dann hat Anne mich überzeugt und dann habe ich gesagt, okay, ja gut, lass das machen. Und dann ging das aber so richtig, richtig los und ist vielleicht auch was Besonderes, Mann und Frau zusammen in der Firma. Und dann haben sie uns bei Staffel 3 waren wir der erste Pitch von der ersten Sendung und das hatte ein bisschen Impact, da war so ein kleiner Aufschlag da.
Na, ihr seid ja auch einfach, ihr seid einfach total unterhaltsam auch, das muss man sagen, da sind ja auch viele dabei.
Also,
du reißt es dann raus. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wollten eigentlich alle mit euch einen Deal machen? Nur Frank?
Alle sind ausgestiegen.
War Ralf Dümmel damals schon dabei?
Ja, das war die erste Staffel Sendung, mit Ralf Dümmel.
War Ralf Dümmel, wird dir nahegelegen, der kommt ja auch aus dem Süden Hamburgs, aus Buchholz. Hat er gearbeitet zumindest bei Möbelkraft. Ja.
Ja?
Ja.
Ach so. Also jetzt ist er in Arnsburg, ne?
Jetzt ist er in Arnsburg, genau.
Also der Ralf hat zu uns damals gesagt, und also die zeichnen ja ganz viele Sachen auf, genau, und dann sortieren sie das halt irgendwann in die Sendung ein. Und der hat in ein, in Anführungsstrichen, ähnliches Produkt schon investiert gehabt.
In der Sendung.
Wie hieß das noch? Veggie...
Ich weiß es nicht, Veggie Pur.
Veggie Pur, ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Das sind so getrocknete Möhre, Sellerie und so weiter.
Okay. So halb ähnlich, ne? Genau.
Genau. Aber es war super, dass Ralf da war, muss ich sagen, weil wir waren furchtbar nervös und der hat mich sehr beruhigt, weil der saß da in der Mitte, hat die ganze Zeit mich angelacht und ich dachte so, ey, alles ist gut.
Super Typ, ja.
Die anderen sind alle, haben sehr positive Worte für uns gehabt, aber vielleicht waren wir auch einfach schon so ein bisschen zu teuer. Wobei ich glaube,
dass... Was wollt ihr haben für 20%? 300.000 oder 500.000?
300.000.
Für 10%.
Für 10%.
300.000. Für 10% 300.000.
Ja, aber wir haben da 3 Millionen Euro Umsatz gemacht, hatten schon eine 500.000 Euro EBIT. Also das ist eigentlich ist die Bewertung auch schon,
genau.
3 Millionen für 10%, also 3 Millionen Gesamtbewertung ist auch schon fair gewesen.
Genau.
Ja. Und Frank hat das dann einfach halbiert und ich war so sauer.
Ach, er hat gar nicht 300.000 gezahlt?
Doch, aber für 20%.
Genau, das ist ja richtig im Kopf gehabt. Genau.
Und wir haben uns auf der Hinfahrt auch so ein bisschen gezofft, weil er gesagt hat, ich mache nicht mehr als 10%. Und ich sagte, naja, aber du musst ja handeln, du musst ja dann da, nein, das mache ich nicht. So wie dem auch sei, wir haben dann viel diskutiert, das hat auch wirklich lange gedauert. Diese Aufzeichnungen waren 1,5 Stunden mindestens.
Und ich war so nervös. Wir standen, da ist ja so eine Tür, so eine große Tür, durch die man dann durchgeht. Mhm. Und wir standen vor der Tür für 10 Minuten und da ist so ein relativ großer Schlitz und wir haben so reingeguckt und haben gesehen, wie die sich alle hinsetzen und dann habe ich gesagt, Anne, wir gehen jetzt. Und sie so, ja, ich komme mit. Und in dem Moment, wo wir uns umdrehen, wir haben vielleicht wirklich gedacht, dass wir gehen, kam dann so jemand mit so Kopfhörern und einem Reißbrett und der hat uns dann durch die Tür durchgeschubst.
Okay, ja.
Und dann haben wir gedacht, ja gut, die erste Minute, die ersten zwei waren so ferngesteuert, das weiß ich nicht mehr echt,
ja,
so.
Aber ich habe es noch in Erinnerung, das hat man ja null gemerkt. Man hat gesagt, ihr wart wieder für gemacht und ich habe gedacht, ob da an dem Moment für euch dieser Klick war, dass ihr dachtet, okay, unsere Produkte sind wichtig, aber wir als die Menschen, die dahinter stehen, sind mindestens genauso wichtig. Weil, ich meine, du verbindest ja mit Gewürzen, Entschuldigung, ich kann es ja aus eigener Erfahrung sagen, null Emotion.
Mm.
Du sagst, ich brauche dieses Gewürz, weil es im Kochbuch steht. Mm. Punkt. Oder weil es ganz lecker ist. Das ist auch schon so. Aber bei euch ist natürlich was anderes. Mit euch kriegen ja Gewürze zum ersten Mal ein Gesicht. Ich kannte Dieter Fuchs nicht. Mm. Ich wusste ja gar nicht, aber... War das so ein Moment, wo ihr gesagt habt, wow, wir beide?
Na, wir haben das nicht
wir
gesagt.
Wir nicht.
Das war Frank.
Ah, okay.
Das war Frank. Der hat zu uns gesagt...
Er hat ja auch ein bisschen was getan für seinen günstigen
Einstieg. Genau, also da muss man dann nochmal so zurückkommen, dass er auch wirklich sehr viel getan hat. Und Frank hat zu uns gesagt, das war der emotionalste Pitch der ganzen Staffel. Und ihr seid einfach unglaublich sympathisch. Und wir machen jetzt so ein Display wie einen Supermarkt, dann machen wir euer Gesicht drauf.
Genau.
Und wir so, ja genau, von wegen. Und dann haben gedacht, das geht doch gar nicht. Ja, also das ist doch bescheuert und wer will denn das? Und dann hat er gesagt, ja, aber überleg doch mal, Menschen kaufen A, gerne von Menschen, wollen halt irgendwie sehen, wer dahinter steht.
Absolut.
Und B, merkt sich das menschliche Gehirn auch ein Gesicht eher als vielleicht irgendein Logo. Und siehe Fritz Kohler, die machen das ja eigentlich ähnlich.
Die haben es genauso gemacht. Die beiden Gründer sind immer noch drauf. Genau,
und so haben dann wir halt gesagt, ja, okay, wir machen das mal, dass das dann letztendlich auch so gut funktioniert und wir uns auch in dieser Rolle wohlfühlen. Ja, das machen wir ja gerne. Wir sind ja unsere eigenen Testimonials.
Ja.
Also eigentlich ist es relativ schlau, weil wir nicht irgendwie teuer einen Schauspieler oder so dafür bezahlen müssen. Und wir stehen da ja auch voll hinter. Wir haben uns so ein bisschen positioniert, sage ich immer, wie so eine Winzerfamilie. Weißt du? Weil die stehen dann ja auch vor ihrem Weinberg.
Winzer, Weinberg. Ich dachte jetzt an das Haus Winzer. Ich dachte so an die königliche Familie.
Nein.
Ach so.
Winzer. Nee, ja, ja. Die stehen vor ihrem Weinberg.
Bloß genau, nicht. Die stehen vor ihrem Weinberg und haben auch ihre Kinder da.
Die sind nicht halb so lustig wie ihr, aber ich kenne viele, wir haben ja so einen Wein-Podcast auch, vier Flaschen. Und die sind viele Winzer dabei, ganz, die haben tatsächlich so mit der Vermarktung eher ein Problem, weil die sehr oft sehr introvertiert sind. Die können toll über ihren Wein sprechen, aber über sich selber, was so gerne so wie bei euch so zuhörst, wo man denkt, wow, wir sitzen jetzt hier schon 40 Minuten zusammen. Das kann man gar nicht glauben. Es kommt mir vor wie 30, nein, es kommt mir vor wie 5 Minuten.
Das ist übrigens mein großer Traum in der Rente irgendwann, dass ich einen Weinberg habe. Das ist,
den Traum haben wir aber finde ich so toll.
Ich sehe mich da mit so einem Schlapphut, mit einem alten Trecker rumfahren und Traum einsammeln.
Also kannst du dich schon mal drauf einstellen. Jetzt, also, ja,
wir kommen nicht in Jesteburg.
Nee, nee.
Sag mal, aber nochmal ganz kurz, weil das ist echt wichtig. Du hast vorhin gefragt, wieso kaufe ich ein Gewürz?
Ja.
Und ich glaube, wenn du selber für, also wenn die Produzenten ihr Gesicht darauf machen oder zeigen, ja, dann schafft das Vertrauen. Das heißt, ich kaufe ein Produkt auch, weil ich dem Produkt vertraue, dass das gut ist, dass da kein Schadstoff drin ist, dass das lecker ist, dass die Qualität auch besser
für mich ist. Für mich ist es sozusagen hinterlegt, kennst du das ganz komisch, aber Ankerkraut, keine Rieselhilfen.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, was Rieselhilfen sind, aber ich finde Rieselhilfen
Sand.
Klingt irgendwie cool. Ja, echt?
Also chemischer Sand.
Komisch. Und dann denke ich irgendwie, Rieselhilfen will ich nicht, also Ankerkraut. Ja. Und was ich auch interessant finde, was bei vielen Gewürzen ja nicht ist, ist bei euch, dass ihr halt ganz viele Bio-Sachen habt, wo auch Bio draufsteht, wo ich dann immer geguckt habe, so der klassische Bio-Gewürz gibt's wenig.
Ist auch echt schwierig, weil das Sourcen von Bio-Rohstoffen ist im Gewürzbereich echt schwierig. Ja. Wir haben so 200 verschiedene Rohstoffe, die alle als Bio zu bekommen, ist echt schwer.
Klar.
Wir hatten immer schon einen Teil Bio, weil das, also wir kaufen nicht nur Bio oder nicht Bio, wir kaufen immer das Beste. So. Mhm. Und das ist halt manchmal Bio, aber manchmal ist es das auch nicht. Und jetzt haben wir aber eine Bio-Reihe aufgelegt vor einem halben Jahr und werden auch nach und nach noch mehr Bio machen. Und der Plan ist, dass wir irgendwann komplett umschwenken, aber dann sind wir vielleicht auch groß genug, dass wir dann die Produkte, die Rohstoffe, die wir nicht als Bio kriegen, eventuell auch selber irgendwo anbauen können.
Wow. Ja. Wir müssen einmal, um DHDL abzuschließen, oder zwei Fragen noch zu DHDL. Läuft es dann danach so glatt, wie das im Studio aussieht? Also, oder wird dann noch richtig verhandelt? Also tatsächlich?
Da wird richtig verhandelt. Ne, Stefan? Willst du dazu was sagen? Politisch korrekt?
Eine spannende Zeit.
Also man kann ja mal kurz erzählen, wie das vonstatten geht. Also wir waren fertig, wir waren der letzte Take des Tages. Und die waren plötzlich alle weg, muss man wirklich sagen. Wir waren alle so, oh, Feierabend, ciao. Und wir standen dann so, ist jetzt hier irgendwie keiner mehr da? Und du musst zu deinem Pitch was mitbringen, wo deine ganzen Geschäftsunterlagen sind, weil ich kann ja da auch hingehen und einem vom Pferd erzählen und dann kriege ich einen Deal und im Nachhinein stellt sich raus, die hat ja nur gelogen. Ne?
Genau, ja.
Also du hast dann deine Jahresabschlüsse und Businessplan, wenn du denn einen hast, was auch immer dabei. So, war keiner mehr da, wir haben den da irgendwo hingestellt, auch ganz schön mutig, weil es war halt keiner mehr da. So, und dann hat Frank Thelen, nach 2 Wochen hat er sich erst irgendwie gemeldet. Ne? Und dann geht's natürlich, du hast einen Handshake und gerade als Hamburger heißt das was. Für
natürlich,
Stefan
natürlich.
Bedeutet das wirklich, das ist keine Floskel. Für Stefan bedeutet das eigentlich richtig, richtig viel. Aber dann bekommst du von so einem VC, und die kannten uns ja dann noch nicht, einen Vertrag vorgesetzt. Und da steht dann, was weiß ich was drin. Und dann denkst du so, das kann ich auf gar keinen Fall unterschreiben.
Mhm.
Es geht nicht. Kann ich nicht unterschreiben. Nicht mit gutem Gewissen, weil das ist, ist ja mein Unternehmen. So, und dann haben wir ein bisschen rumdiskutiert, ein bisschen härter rumdiskutiert. Und letztendlich haben wir dann das anders gemacht und haben dann einen Vertrag gefunden und haben unterschrieben und dann war alles gut.
Aber es blieb bei diesen 20% zu 300.000.
Ja.
Und wir haben dann aber
Handshake muss man noch mal erklären. Handshake muss man für die Jüngeren erklären. Früher hat man sich die Hand gegeben. Vor Corona.
Also, ich hoffe, dass meine Kinder das irgendwann noch machen dürfen wieder.
Jetzt, warum und macht man das denn?
Für mich bedeutet ein Handschlag wirklich was.
Natürlich, für mich begleitet auch schon, ich finde schon eine Zusage.
Ja.
Also das Handschlag ist ja nur so, klar, aber wenn man sich trifft und sagt, wir machen das so, dann wird es so gemacht. Dann ist übrigens auch egal, nicht egal, wenn man sagt, ich kaufe das von dir und dir, und dann ist es klar, dass der immer das Geld kriegt. Wenn der eine nicht mehr fragt und der andere, aber trotzdem, eines Tages geht man hin, okay.
Ja.
Also wir halten mal fest, es ist nicht ganz so easy, wie es aussieht.
Ja.
Die Frage ist, die ich mir gestellt habe, ohne die Höhle der Löwen, wird ihr da heute auch da, wo ihr seid, oder wird ihr...
Noch größer. nein, wären wir nicht. Also, wir waren ja schon
Ihr wart ja schon,
nicht groß, und, aber und wir waren schon. Der Weg wäre nicht
aufzuhalten gewesen, ne? Wahrscheinlich.
Ich glaube auch. Wir hätten es auch, also wir wären auch ein kleines, mittelgroßes Unternehmen geworden, so wie wir jetzt sind, wenn wir das nicht gehabt hätten. Aber es war halt schon ein Push. Das hat uns so 1-2 Jahre vorgespült. Also das bringt schon was.
Der mediale Push, den die Höhle der Löwen hat, das ist ehrlich nicht brutal vergleichbar.
Ja.
Also ja. Wir haben inzwischen wirklich relativ viel PR-Erfahrung und hatten auch schon Beiträge. Wir hatten jetzt sogar zur Corona-Zeit, da ging es natürlich nur ein bisschen um Ankerkraut, hatten wir Primetime RTL, wo dann ging es um Homeoffice und Homeschooling zusammen und so. Da bewegt sich im Shop gar nichts. Okay. Da sind dann mal ein paar mehr, aber wirklich gar nichts.
Aber das ist wie eine Welle, die so das auf dich zugeht.
Die Leute, das Publikum sitzt davor und guckt sich das an, und die haben auch wirklich Interesse an den Produkten, die da, ne? Das heißt, sie sitzen da mit ihren Handys und gehen in dem Moment auf den Shop.
Genau.
Du hast innerhalb von 10 Minuten viele 100.000 Aufrufe.
Das hast du sonst.
Da musst du auch ein bisschen was vorbereiten.
Klar.
Musst ein bisschen was auf Lager haben. Deine Shop-Software muss stehen. Und dann, wenn das alles durchgeht, dann hast du erstmal 1-2 Monate richtig Arbeit.
Aber bei uns hat der Shop nicht funktioniert, deswegen.
Und wir waren dreimal in der Sendung und dreimal hat er nicht richtig
funktioniert. Hat nicht funktioniert?
Nee. Das werden ja auch jedes Mal mehr. Das sind, glaube ich, jetzt 3,5 Millionen, die das gucken.
Wow.
Und ich sag mal, 10% davon gucken mindestens auf die Seite. Vielleicht bis 20.
Ja, es ist und total krass.
Das ist,
du siehst dann einfach nur so die
Zahl. Wie viel Bestellungen habt ihr eigentlich so am Tag jetzt?
Boah.
Wisst ihr, also wir reden jetzt über, nee, wir können, das kann man gar nicht sagen, das sind ja
Online-Bestelle ja
und
viel.
Die Geschäfte
ja,
und
ja,
so.
Ja,
ganz viel,
also in unserem sagen, Online-Shop, ne? Haben wir durchschnittlich über das Jahr so 700, 800, 900 Bestellungen ja, ungefähr.
Aber an Weihnachten dann doppelt so viel, ja, ne?
Wenn wenig los ist, vielleicht 400, 500 und wenn viel los ist, 1000 bis 1500, ja.
Aber ich möchte noch ein abschließendes Wort zu der Höhle der Löwen sagen. Wir sind die größten Die Höhle der Löwen-Fans überhaupt. Und wir sind denen auch wirklich sehr dankbar. Die sind uns auch sehr zugewandt, muss man sagen. Ich habe letzte Woche noch mit dem Redakteur gesprochen. Der hat gesagt, Anne, wir haben so ein Pub-Display, wo nur wir beide drauf sind. Das steht hier bei uns im Büro und so. Also ich sag immer, man muss Die Höhle der Löwen aber auch smart für sich nutzen. Man kann nicht denken, man geht jetzt da rein und dann ist man sofort super erfolgreich. Nee. Sondern da muss man schon sehr viel
tun. Und die Jungs und Frauen, die dahinter stehen, die wissen halt auch, wie Geschäfte funktionieren. Ne? Also das ist nicht so, dass die das,
ja.
Das lohnt sich für, Frank Thelen, wie viel Prozent hat er jetzt noch?
12.
12?
12 hat Frank noch, ja. Frank hat 8 verkauft, Matthias 4. Wir 19, ja.
Genau. Ihr habt ja nur noch, das ist irre, war jetzt eine der großen Nachrichten der jüngeren Zeit, ihr habt an einen französischen Investor zugegeben, dessen Namen ich vorher nie gehört hatte. Das ist aber gar nicht so ein kleiner Ding. Ein Fonds mit über 1 Milliarde Euro. Ihr habt richtig, wie hast du es schon, gesagt, es hat einen Liquiditätsevent gegeben. Das ist so. Und bekannt ist.
Wir sind ja auch keine Angeber.
Bekannt ist, ihr habt also Anteile von euch für einen 2-stelligen Millionenbetrag verkauft. Das heißt, ihr habt jetzt irgendwas zwischen 10 und 99 Millionen Euro auf dem Sparkassenkonto.
Es sind keine 99 Millionen
Euro. Allein, schon klar, ist ja wahrscheinlich ein, aber selbst ein niedriger 2-stelliger Millionenbetrag, da zuckt man schon. Da gibt es natürlich jetzt unglaublich viele Fragen. Die erste ist natürlich, warum? Warum habt ihr verkauft? Ihr habt jetzt noch 51%, die werdet ihr wahrscheinlich auch, also ihr habt immer noch die Mehrheit, aber warum habt ihr, oder fangen wir mal an, nee, warum habt ihr verkauft und wie kommt man dann an so einen Investor?
Okay, also, das erste ist ganz emotional und ganz persönlich. Hm. Stefans Mama ist vor 2 Jahren sehr krank geworden und hat das Ganze leider auch nicht überlebt, was tatsächlich auch absehbar war bei der Krankheit. Aber das hat uns so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen geerdet, weil wir waren immer geerdet, so dieses, das Leben ist endlich und es ist sehr schnell.
Zurückgeholt in die Realität.
Ne? Mhm. Also so, das kann echt so schnell gehen und deine Welt steht Kopf. Wir haben ja vorhin auch irgendwie erzählt, dass wir eigentlich alles auf eine Karte gesetzt haben. Ja. Und mit den Kindern und das ist schon auch ein großes Wagnis gewesen und wir haben dann einfach gesagt, es ist jetzt der Zeitpunkt, die Firma steht solide und gut da, dass wir einfach für unsere Kinder ein bisschen Geld hinter die Brandmauer holen, aus Sicherheit.
Ja.
Und das war eigentlich der Schritt.
Okay. Bisschen Geld ist gut.
Ja.
Und dann habt ihr geguckt an wen? Nee, das ist ja so ein bisschen, das ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig, wenn man sich tatsächlich damit auch beschäftigt, weil man ja auch gucken muss, solche Sachen wie Erbschaftssteuer bei Kindern. Das hat neulich irgendwie ein befreundeter Notar mir erzählt, dass ganz viele, die sich Gedanken machen mit 70 und sagen, ach, ich fange jetzt mal an, meinen Kindern was zu vererben. Mm. Du kannst ja alle 10 Jahre deinen Kindern 400.000 Euro steuerfrei vererben. Mm. Und dann sagen die Notare, ja, wissen Sie was, wären Sie mal mit 50 gekommen oder mit 40, dann hätten Sie nämlich, jetzt sind Sie 70, Sie haben vielleicht noch 10 Jahre und vielleicht haben Sie auch noch 20 Jahre. Das heißt, Sie können jetzt noch so und so viel vererben. Das ist für die, die kein Geld haben, irrelevant, aber für die, wo Geld ist, ist natürlich total relevant.
Ja.
Und dann habt ihr, wie macht man sowas? Dann beauftragt man jemanden.
Also das Ganze wurde befeuert dadurch, dass quasi wöchentlich bei uns Briefe
ankamen. Es gibt viele, genau, die
dann so gesagt haben, so, ja, wollen wir Ihre Firma nicht mal bewerten? Wollen Sie nicht mal herkommen, uns mal kennenlernen? Vielleicht wollen Sie ja mal ein paar Anteile veräußern. Dann gab es 2 konkrete Anfragen von Firmen, die sich beteiligen wollten. Ja, und da haben wir gesagt, okay, also das alles zusammengenommen, also dass wir eigentlich irgendwo denken, wir müssen ein bisschen Geld vom Tisch nehmen und dass von draußen alle denken, dass wir kaufbar wären.
Das passt schon, ne? Genau.
Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es jetzt. Und dann haben wir auch gesagt, dann machen wir es aber auch richtig, dann holen wir uns jemanden, der uns dabei hilft. Da haben wir uns 4, 5 von diesen Investmentbanken haben wir uns angeguckt und sind dann in Hamburg stehen geblieben bei der Firma Karl Square, bei Michael Moritz. Mhm. Ganz toller Typ. Mhm. Ich weiß noch, ich war mit unserem CFO da zum Kennenlernen einfach, hatten einen Termin um 13 Uhr und um 14 Uhr hatten wir uns einen Tisch irgendwo besorgt oder 14:30 Uhr, so damit wir Mittagessen gehen können. Und den Tisch musste ich dann aber absagen, weil wir wirklich bis um 18 Uhr da saßen. Die haben uns sowas von abgeholt und danach haben wir gesagt, okay, also wenn mit irgendjemandem, dann mit denen. Und das ist jetzt, die Entscheidung ist 1,5 Jahre her, der konkrete Unterschrift, dass wir das da machen, da gibt's dann auch einen Vertrag, der auch schon ein bisschen umfangreicher ist. Das ist etwas mehr als 1 Jahr her. Und dann geht die Arbeit so richtig los, weil die rollen das ganze Unternehmen dann einmal auf. Also da muss man alle Unterlagen, alle Pläne, also zukünftige Pläne, alle Jahresabschlüsse, alles erklären, alle großen Verträge, alle Versicherungen, alles muss man raussuchen, wirklich. Also quasi das ganze Unternehmen wird einmal irgendwo abgebildet und dann macht man ein Investment-Memorandum. Wir haben so viel gelernt. Das war dann 100 Seiten lang da steht dann alles über das Unternehmen drin. So, und dann bringt man selber Unternehmen mit, wo man sagt, okay, ich glaube, mit denen würden wir gerne zusammenarbeiten. Okay.
War für euch klar, es hätte ja auch jetzt Fuchs sein können. Oder irgendjemand, also ein Gewürzunternehmen. Es ist hier nun ein Investor, ein reiner Investor, der mit der Branche ja null zu tun hat. War
also,
das wichtig?
Zu Fuchs äußern wir uns nicht.
Okay.
Ich sag mal, wenn man, also wie soll ich das sagen, das kam für uns vielleicht nicht in Frage.
Okay.
Also so, ne? Also ohne despektierlich zu sein. Also
nee, das ist vielleicht nicht der. Ich finde es total verständlich, ehrlich gesagt, dass man sich jetzt nicht in den Schoß des großen Konkurrenten gibt. Und diesen Französischen, den hat dann dieser Michael Moritz besorgt für euch, den Investor, genau.
Ja.
Was erwartet der jetzt von euch, der Investor? Der Investor will einfach nur Rendite sehen?
Also das war natürlich auch, also erstmal muss man natürlich sagen, dass da auch noch Corona dazwischen kam und wir erstmal überhaupt nicht wussten, also will jetzt überhaupt irgendjemand hier Geld investieren?
Ja, stimmt. Also erzähl doch nochmal kurz von dem Prozess, weil das ist eine aufregende Zeit. Meine Güte, Samstagabend, 22 Uhr klingelt das Telefon, ich muss unbedingt mit euch reden. Also das war so eine intensive Zeit. Wir haben dann auch, wir haben 100 Firmen ausgesucht, mit denen wir das zusammen machen können oder die ansprechen sollen. Und das kristallisierte sich dann runter so auf 20, bei denen wir uns dann persönlich vorgestellt haben.
Ja, über Microsoft Teams. Ja,
ja, dann über Teams, dann über Teams, weil es halt nicht mehr ging. Und das ist kräftezehrend hoch 10. Ja, da ist man dann in so einem Meeting 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden, je nachdem, wie gut das läuft. Und danach bist du erstmal alle.
Und ganz am Ende, als das alles schon durch war und wir schon Angebote von 5 Firmen oder sowas hatten, also wir hatten viele Angebote, aber dann kam Klaus. Und das ist der er ist ja kein Franzose, sondern Klaus ist der Abgeordnete, sozusagen der Gesandte oder der Partner von EMZ Deutschland.
Okay.
Also dieser Fonds, der in Frankreich wirklich der größte Fonds ist, hat gesagt, okay, wir machen jetzt eine Deutschland-Base auf.
Okay.
Und der hat sich dann gemeldet bei unserem Michael Moritz und hat gesagt, hier, ich glaube, ich habe da was gehört. Projekt Pepper.
Also die so? Sprechen okay.
Projekt Pepper. Ja, das
wüsste ich.
Ich sag dir, da haben
wir. Hat der richtig was
oh
überlegt.
Mann,
ja.
Die können viele
die,
Sachen
die
gut.
Berater, wirklich, es war genau so, wie du sagst. Sie haben gesagt, wir haben uns einen Projektnamen überlegt. Und wir so, Projekt Pepper.
Das ist, und wir so. Da fahren die Falle, wir haben auch mehrere so Projekte hier. Und die, du hast immer gedacht, das Wichtigste, und dann kamen die hier. Projekt Wien. Und denkst, oh, so denkst du so, ja Leute, Projekt Wien,
und
Projekt Pepper.
So,
und denkst, ja, toll.
Pepper? Was ist okay, was soll das jetzt?
Ich wäre fast mit Projekt Kreuzkümmel, wäre auch gegangen.
Ja, aber für die Berater.
Für die war das ganz wichtig.
Ja, ne, das sind ja auch ganz oft so Leute, die wirklich, die sagen dann so Sachen wie, das diskutieren wir in Excel. Und ich so, what?
Diese Diskussion muss man in Excel führen.
Und das
führen.
Finden
das
die dann
nicht,
natürlich extrem witzig.
Ja, die finden es auch extrem, ich finde lustig bei diesen, das ist nichts gegen Berater, aber das ist für die dann auch so der Ausbund an Kreativität. Einmal, glaube ich, das Einzige, was kreativ ist, ist ja dieser Projektname. Aber gut, Projekt Pepper.
Genau.
Aber und dann kam der
dazu,
Klaus um die
ein
Ecke.
Satz dazu, ja. Das sind super Typen.
Ey, die sind
also das
alle,
war mit denen.
Wir haben die so an unser Herz geschlossen auch. Und ich glaube, die fanden das auch mal ganz cool, weil die normalerweise wahrscheinlich eher mit so anderen Leuten zusammenarbeiten und nicht so wie wir.
Wir haben die Investoren dann zum Grillen bei uns eingeladen und die so, wie?
Das hat noch nie einer gemacht.
Zu euch nach Hause? Oder? Und wir so, ja.
Ja, klar.
Okay.
Man muss sich ja kennenlernen, man muss auch mal ein Bier miteinander trinken können, um zu gucken, können wir denn miteinander. So, wie gesagt, irgendwann kam dann halt Klaus, der diesen Fonds in Deutschland dann etabliert hat und der hat, und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass es sein erster Aufschlag in Deutschland ist, uns ein Angebot gemacht, was wir nicht
ausschlagen können.
Wo man sagt,
da habt ihr gar nicht mehr verhandelt? Das war so ein Angebot, wo ihr dachtet, oh Gott,
naja, wir haben noch kurz verhandelt.
Noch ein bisschen, aber man
bei den Verträgen verhandelt
viel
man
handeln.
Dann ganz viel,
aber
eigentlich war das Angebot
aber
da.
Aber geht ja um die Summe.
Und Stefan hat mir das vorgelesen, hat gesagt, und wir haben das erstmal gar nicht verstanden. Was? Was? Kann doch nicht sein. Und dann haben wir nochmal mit ihm darüber diskutiert, er hat uns das erklärt, ist auch ein bisschen komplexer und das ist auch seine Magie, die können wir natürlich jetzt hier nicht so preistreten, wie er das so macht. Aber das war dann so, dass wir gesagt haben, okay, und was dazu kommt, und wir sind, das Verhältnis mit ihm, wir waren, es fügt sich ja alles irgendwie, unser Urlaub, wie wir ihn eigentlich in diesem Sommer geplant hatten, ist flach gefallen. Dann haben wir gesagt, okay, wir fahren zum Tegernsee, er kommt aus München.
Okay.
Und dann haben wir uns zum Wandern verabredet. Ja, dann waren wir wandern und das ist für uns super wichtig, die persönliche Note muss stimmen, sonst machen wir das nicht. Mhm. Du willst dich nicht mit jemandem ins Bett legen, in Anführungsstrichen, wo du am nächsten Morgen denkst, das passt überhaupt nicht.
Ja.
Das geht nicht. Und deswegen ist das Persönliche steht bei Ankerkraut an erster Stelle und er hat verstanden, worum es bei Ankerkraut geht. Und das sind, dass wir eine Vision haben für unsere Marke und dass wir das gemeinsam voranbringen wollen. Und das hat super gepasst.
Und du fragtest gerade, was will der? Was will der Investor? Geld verdienen.
Genau, ganz einfach, wie
so
jeder.
Wie du auch, der hier sitzt.
Ja,
und wir
aber naja, wir wollen
nicht
aber ihr
nur,
und ihr, ja, nicht nur. Also das ist ja das Ding irgendwie, ihr habt das ja auch in eurem Fragebogen geschrieben, Geld ist dann halt irgendwie, ja, ist schön, wenn man es hat und so. Und jetzt könnt ihr euch natürlich quasi zurücklehnen oder so. Habt ihr aber überlegt, ganz zu verkaufen?
Also im Zuge des Prozesses müssen wir sagen, dass das auch mal auf den Tisch kam und wir dann auch drüber überlegt haben und das haben wir vergessen zu erwähnen. Wir haben den ganzen Prozess zwischendrin dann auch mal abgesagt, kurz bevor der Klaus dann kam, haben wir gesagt, komm, lass einfach, weil es war zu viel. Wir haben es nicht geschafft und ich konnte mich emotional nicht von dem Unternehmen trennen, weil dann auch jemand da war, der das ganz kaufen wollte. Ja, und ich habe gesagt, das geht nicht. Ich kann es nicht.
Nee.
Ich will es nicht.
Ist ja auch cool. So, ich meine, das heißt, die 51%, das ist es jetzt, ne?
Ja.
Das ist es jetzt. Bis wir irgendwann an die Börse gehen, das ist mein großer Traum.
Und ihr wollt ja, ist das Geld schon da?
Ja. Nein.
Noch nicht.
Nein.
Kommt dann. Gibt's ja böse Geschichten von.
Eine lustige Geschichte ist gar nicht lustig.
Von Ian Karan, ehemaliger Hamburger Wirtschaftssenator, der eine große Firma hatte und diese Firma für 100 Millionen Euro verkauft hat. Und alles war prima. Er hat aber den Vertrag nicht, also er hat ihn schon genau gelesen, aber ein Passus ist ihm gar nicht aufgefallen, ne? Der Kaufbetrag wird fällig nach Abschluss des Vertrages. So, und dann dachte er, super. Und dann ist der Vertrag abgeschlossen worden und dann verging ein Monat und zwei Monate und ein halbes Jahr und ein Jahr und die Kohle kam nicht. Und dann hat der Karan gesagt, wo ist denn die Kohle? Ja, nach Abschluss des Vertrages steht doch da drin. Und dann hat er gesagt, tja, wir zahlen schon nach Abschluss des Vertrages. Das ist aber auch in 100 Jahren. Und dann haben die Kohle nicht bezahlt. Frag mich nicht, wie die das durchgekriegt haben. Aber nach Abschluss des Vertrages. Und hat er irgendwann angefangen, sein Unternehmen nochmal neu aufzubauen. Bei euch wird sicherlich ein Datum Hallöchen. Drinstehen.
Nein. Also da saßen hinterher wirklich 10 Anwälte. Genau, und klar. Also
wir waren 10 Stunden beim Notar.
Ich glaube, das passiert. Also, da muss man auch wirklich sehr dreist sein. Aber die Überlegung nach Abschluss des Vertrages stimmt natürlich. Das kann am nächsten Tag sein. Das kann aber auch 30. Ein Spezialfall ist auch der einzige Fall, den ich kenne.
Wir haben das Glück, dass wir bei uns auch richtige Investoren mit am Tisch haben, also genau. Die bei uns auch schon mit drin sind in
Thielen
der Firma.
Und so haben wir auch verkauft, ja, ne? Genau.
Und die gucken natürlich genau auf sowas.
Für Frank also, Thielen auch, der hat dann sein Geld auch wieder drin, ne?
Ja.
Mehr als, hat er auch ganz gut verdient. Ihr wollt Umsatz, aber dieses Jahr Umsatz, kann man das sagen? Nee, sagt ihr keine Umsatzzahlen mehr?
Nein, wir sagen das nicht mehr. Wir haben das immer breit getreten und wir machen das jetzt nicht mehr.
Aber läuft sehr gut.
Läuft gut. Ja. Mitarbeiter sagt ihr aber 120?
Ja. Eher 130.
130?
Ja.
Ziel, Marktanteil, immer noch 10%?
Ja, im Moment cruisen wir so bei 3%, 4% rum, glaube ich.
Und schon. 900 Millionen Euro Umsatz ist ungefähr in der Gewürzbranche. 4%.
Nein.
Habt ihr bei Philipp Westermeier, Philipp Westermeier fragt doch immer nach dem Umsatz. Ja, hat er bei euch auch.
Hab ich gesagt, achtstellig. Da meint er so, ja, das sind ja so, also mindestens, also 10.
Er weißt, hat uns so ein bisschen, weil ich bin immer zu ehrlich, da hat er gesagt, das ist ja dann mehr als 10. Ja,
also Philipp meint, das können wir sagen, Philipp meint oder meint rausgefunden zu haben, dass wir zwischen 20 und 30 haben, weil er hat mich gefragt, macht ihr 20? Habe ich gesagt, nö, mehr. Und dann hat er Anne gefragt, macht ihr 30? Und dann hat sie gesagt, nö, weniger.
So, aber also, und ich weiß, wir haben am Abend geschrieben, 12 Millionen ist die letzte Zahl, die ihr, glaube ich, veröffentlicht habt. Egal. Lustig ist bei Philipp ja, wenn man ihn dann selber fragt nach dem Umsatz von OMR, das ist dann ganz...
Das sagt er gar nichts?
Nein, sagt er, mit deinem Umsatz, darüber spreche ich nicht. Ja. Und das ist ja das eigentlich das Hauptthema seiner Podcast, ist ja, dass er drumherum rumschlappwänzt und dann kommt quasi diese Frage, was ist mit dem Umsatz? Aber 10% Marktanteil, das ist so, das bleibt so das Ziel, gar nicht mehr so weit weg.
Ja, es ist machbar, ne? Also wir können auch in Deutschland echt noch gut wachsen. Das ist auch der Grund, wieso wir jetzt nicht so ganz dringend nach Amerika schielen. Mhm. Wir haben in Europa wirklich viel
noch
Geschäft,
was, zu tun,
was
auch,
möglich ist. Und wir merken einfach, dass es
gerade
läuft.
Gerade auch im Handel.
Von selber.
Stimmt.
Ja.
Ne? Gerade im Handel, da ist wirklich noch.
Bei meinem Edeka gab es euch bis vor kurzem nicht, jetzt gibt's euch.
Also, das können wir also jedem sagen, wenn ihr jetzt im Supermarkt seid und sagt, da gibt es kein Ankerkraut, geht zum Marktleiter, sagt, wir brauchen hier Ankerkraut und dann funktioniert das. Also wir haben wirklich einen.
Nicht wir brauchen hier, das ist falsch. Die müssen hingehen und sagen, nee, Ankerkraut. Und sagen, wo steht das denn? Und dann sagt der Marktleiter, genau. Was bitte?
Ja,
und sagt sie, ja, wo steht Ankerkraut hier? Und dann sagt er, Ankerkraut. Wo
also,
steht das? Das muss ich haben.
Wir sind in ungefähr 5000 Supermärkten. Boah. Wir haben einen tollen Vertriebspartner an Bord. Aber
die Firma Rila.
Die Firma Rila.
Aus Stemmwede-Levern.
Aber also Premium-LEHs gibt es circa 12.000, korrigiere mich. Wir werden nicht Discount machen. Das passt nicht zu unserer
Marke.
Passt
nicht, genau.
Ja, das heißt, wir müssen uns im Premium-LEH bewegen und wollen das auch. Und da ist noch eine Menge Platz.
Lebensmitteleinzelhandel, für die es nicht LEH.
Ja, Entschuldigung.
Ich sag's immer nur LEH. Sag mal, wir müssen noch über zwei Sachen sprechen. Ist die Zeit verrennt wie im Flug? Habt ihr eigentlich noch einen eigenen Podcast? Ihr habt YouTube und so
Podcast? Ja, wir haben einen Podcast, haben wir auch. Den pausieren wir gerade, weil wir nicht so eine schicke Aufnahmesituation bei uns haben. Wir hatten dann da so einen Partner, es hat nicht so gut geklappt und deswegen müssen wir das jetzt irgendwie selber aufbauen. Aber wir haben gerade so viele andere
Baustellen. Ist relativ easy peasy.
In der Würze liegt die Würze. Musst du mal reinhören. Es gibt zwei Staffeln.
In der Würze liegt die Würze.
In der Würze liegt
ist
die Würze.
Lustig, ne?
Weil es, ja. Der Name kommt von Anne.
Nein, der Name kommt von unseren Fans.
Ja.
Der kam aus der Community.
Ach so. Ah, okay. Dingelingeling. Nein, in der Würze. Ich fand's so schön. Und da habe ich gedacht, Mensch, das habe ich mit Stefan gemeinsam. Ich fand's so schön, was du geschrieben hast, was du für ein Typ bist. Und es ist bei mir exakt dasselbe. Du und ich, wir können es beide sagen, wir sind unfassbare Lämpchen. Handzahme Lämpchen. Bei mir ist es so, so schlimm. Bei dir offensichtlich auch. Du willst, wie ich, möchtest du jedem gefallen.
Ja.
Was aber in den, zumindest Positionen, die wir jetzt haben, nicht immer ganz einfach ist. Aber erste Frage. Stimmt das, Anne? Ist er wirklich so ein handzahmes Lämpchen?
Eigentlich ja. Also, bei mir ist er anders, ne?
Das sagt meine Frau auch.
Das ist so.
Ja, krass.
Aber
bei den Kollegen bin ich es aber, Anne.
Bei den Kollegen total. Da bin ich eher so die strengere, muss
null
ich.
Null Konfrontationskurs.
Ja.
Bei schlechten Nachrichten immer so drumrum.
Ja, ne? Ich fange mal erstmal mit dem Guten an und dann erwähne ich irgendwann das war jetzt nicht so gut.
Also,
aber so schlimm ist es auch nicht.
Aber es macht auch nichts. Das machen
Stefan,
wir nächstes Mal besser. So.
Also das wird ja wahrscheinlich auch jeder, der ihn kennt, bestätigen. Der Stefan ist echt so ein einfach ein ganz netter. Was mich dazu bringt, das war so lustig, wir haben ein Interview gehabt auf unserer Rückfahrt aus dem Urlaub mit deiner Kollegin.
Ja, genau, mit Hannelotte Mikutal.
Genau. Und dann hatte sie noch nicht aufgelegt und hat aber gedacht, wir hätten aufgelegt. Und dann hat sie zu irgendeinem Kollegen im Hintergrund gesagt, ach, die sind immer so süß. So. Und im Endeffekt, also das ist halt einfach echt ein richtig, ich habe so ein großes Glück als Frau, so einen tollen Typen gefunden zu haben. Ja, wirklich, ist so.
Das ist toll.
Ist so.
Das ist toll. Aber jetzt, pass auf, jetzt ist die zweite Frage. Lämpchen. Ich als Lämpchen kann das auch sagen. Wenn man da mal, das passiert quasi nicht, aber wenn, ist es bei mir so dermaßen schlimm, dass die Leute noch zwei Wochen später erschrocken sind und weil ich dann, das passiert quasi wirklich alle 20, 30 Jahre, aber weil ich dann dann völlig durchdrehe und dann auch Schluss aus vorbei.
Ja.
Ist bei dir auch so?
Genau
so. Aber das passiert
genau
nicht im Büro. Das passiert bei mir zu Hause. Ganz ehrlich, sag doch mal ehrlich.
Es passiert mit Vertragspartnern manchmal, wenn die sich dann zu viel rausnehmen und zu viel gedrückt wird. Wir hatten das gerade mit dem Bau irgendwo und ich dann ganz vorsichtig immer gesagt habe, ja, das geht gerade nicht und ne, weil wir auch den Prozess hatten und verstehen Sie das bitte. Und wenn man dann zum dritten Mal die dann ankommen und sagen, hier Vertragsunterschrift heute und dann ist bei mir, wenn man, das ist wie so ein Flugzeug. Das fliegt bei 950 und wenn das dann auf 1000, dann ist einmal der Knall und dann ist quasi Überschall, dann ist Ende.
Ja.
Ja? Dann habe ich auch kein, dann lasse ich auch nicht mehr mit mir reden, dann ist einfach vorbei.
Ist es dir dann hinterher auch so unangenehm wie mir? Also so, ich denke dann, wenn ich da mal wirklich so richtig ausgeflippt bin und so richtig, dann fange ich schon eigentlich eine halbe Stunde später an, mich wieder zu entschuldigen bei
allen. Aber das, so macht er das nicht.
Nee?
Ja. Nee, der macht das anders. Der Stefan, der macht dann die Schotten dicht. Dann ist vorbei.
Dann können die mich auch nicht mehr ansprechen.
Der schreibt dann eine E-Mail und sagt,
für mich,
sorry, das,
ihr seid
also
für
der
mich.
Rastet nicht aus.
Das war's für
der
mich.
Der sagt dann einfach, sorry, das war's, ciao.
You are
und dann,
dead to
und dann kann derjenige baggern und versuchen und er sagt einfach, ich arbeite nicht mit so Menschen. So, das Ausflippen macht er nicht. Macht er wirklich nicht, auch nicht im Büro, auch wenn das ihm hier steht, macht er nicht. Ich sag immer, ich bin so ein bisschen sein Ventil, weil er natürlich bei mir zu 100% auch einfach, da muss ich nicht zurückhalten.
Genau,
ich kann das auch einordnen,
sein, wie du willst.
Wenn er mich anmeckert, kann ich schon einordnen, ob das jetzt ist, weil wir wirklich irgendwie Stress haben oder ob das halt irgendwie ein Ventil ist oder er geht einfach ganz schnell joggen. Aber so richtig ausflippen tust du eigentlich nicht.
Nee, ich mach das vor den Kollegen auch nicht, weil man... Du bist ja als Chef, hast du ja auch einfach eine Machtposition.
Genau, das von den Kollegen mache
ich nicht ausnutzen.
Das passiert alle 20 Jahre. Da hört man Giovanni Di Lorenzo.
Gerade war es alle 30 Jahre. Jetzt sind es gleich alle zwei.
Alle zwei Monate. Giovanni Di Lorenzo hat mal gesagt, Giovanni Di Lorenzo, Chefredakteur der Zeit, gilt ja immer als so ein ganz besonders netter. Und er hat gesagt, er sei nicht besonders nett. Er würde halt nur nie besonders böse sein. Weil natürlich das auch immer heißt, man lässt die Leute an sich ran. Wenn du ihnen so starke Gefühle zeigst. Bei euch beiden, wie ist es denn, diese Ehefrage, ich will die nicht malträtieren, aber wer ist jetzt wirklich der Chef? In der Firma gibt's ganz andere. Operativ führt ihr die Firma operativ?
Oder
Nein.
Timo und Alex.
Also eure beiden, die auch jetzt Mitgesellschafter sind, ne?
Ja, genau. Jetzt geworden sind genau. Zu guter Recht, weil die
wirklich. Aber emotional führen wir die Firma.
Na klar.
Und das ist für die Kollegen sehr wichtig.
Ja. Na und ihr seid halt die Haupteigentümer.
Genau.
Das ist auch.
Genau.
Aber und bei euch beiden Chef stellt sich die Cheffrage. Ich würde sagen immer, beide Alpha-Tiere so ein bisschen.
Beide Alpha-Tiere.
Er im Büro, ich zu Hause.
Und stört die das nicht? Das ist ja die klassische Rollenverteilung.
Stört mich nicht, weil ich habe mir das selber ausgesucht.
Ja. Chefin zu Hause?
Naja, ich sag ihm ja trotzdem, was er
was
machen muss.
Was heißt denn zu Hause? Also das heißt, da fahren wir in Urlaub hin, das Haus kaufen wir uns als nächstes.
Gehen wir bitte einkaufen.
Meinst du wirklich, dass du so ein Auto fahren musst? Ich glaube, ein Golf 3 würde auch reichen. Das ist schon lebensumspannend.
Nein, also sagen
die
wir mal
so. Die Herrigkeit der Dame.
Wir sind beide, und das ist auch wirklich gut so,
ich lebe in einem Matriarchat. Holt mich raus, bitte.
So ein Quatsch. Wir sind beide auf Augenhöhe.
Ja.
Und
das sind wir
der
wirklich.
Stefan hat sich mit Absicht eine Frau geholt, die ihm auch die Stirn bietet. Ne? Also, was heißt geholt? Der hat sich mich ja auch ausgesucht.
Genau.
Und ich habe mir ihn ja auch ausgesucht. Ja. Und natürlich gibt's da manchmal auch so kleine irgendwie Kämpfe, aber wir kommen damit sehr gut.
Obwohl manchmal, das geht mir auch so, manchmal denkt man, wie wäre es eigentlich, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hätte, die immer sagen würde, du bist der Größte, du bist der, wäre eigentlich auch, im Moment denke ich, an manchen Tagen denke ich, oh, das wäre cool, aber die Wahrheit ist natürlich, es wäre total...
Wäre schön, aber nach drei Tagen würde
ist ein langweilen.
Das ist einfach. Ja, ich brauche ich verbringe ja auch viel Zeit mit ihr und ich verbringe meine Zeit gerne mit Leuten, die mich auch challengen und mich weiterbringen.
Ja, und die nicht immer sagen, du bist der Größte irgendwie so, ne? Weil das kann man sich ja, das kann man sich im Zweifel dann selber sagen.
Sage ich dir aber auch manchmal.
Wow. Was macht das ganze Geld jetzt bei euch? Endet ihr jetzt euer Lebensstil? Irgendwie 6 neue Ferienhäuser, eine Yacht und so? Nix.
Ja. Also, man muss ja sagen,
Jumbo-Jets kaufen wir jetzt, die sind gerade günstig zu kriegen.
Falls das Geld kommt, das muss ich ja nochmal an dieser Stelle erwähnen.
Die 747, die werden gerade komplett ausgemustert.
A380
auch, aber da müssen wir noch mal ein bisschen, unser Gesellschafter Matthias, der sagte zu mir, der rief mich irgendwie 2 Tage nach dieser Unterschrift an und hat gesagt, na und, wie geht's dir? Und ich so, ich weiß nicht, ist alles immer noch so ein bisschen Taumel und sagt er, du, eigentlich ist ja gar nichts anders. Und ich so,
stimmt.
Und er sagt, davor hattest du den Wert in der Firma, jetzt hast du einen Teil des Wertes der Firma eingetauscht gegen einen anderen Wert. Ja. Geld.
Ja.
Aber du kannst ja auch dir für das Geld, kannst du dir wieder die Anteile kaufen. Das wäre auch irgendwie möglich. Genau. Nicht heute, jetzt, aber so, es ist ja eigentlich gar nichts anders. Und
also wir machen 2, 3 Sachen haben wir vor. Wir haben ein Haus, wir haben Autos, wir sind nicht die Rolex-Irgendwas-Typen, überhaupt nicht. Ne, ich sitze hier in Flipflops und das wird sich auch nicht ändern. Was wir halt machen wollen ist, das machen wir auch gleich im Anschluss, wir treffen uns mit Leuten, die Startup gegründet haben und vielleicht Investorenhilfe irgendwie brauchen.
Also bevor das Geld da ist, geben wir es schon aus wieder.
Sind cool. Wir mit 2, 3 Leuten im Gespräch, natürlich als... Wir können halt vor allen Dingen mit unserer Expertise halt irgendwie helfen. Ja. Und Stefan und unser anderer Gesellschafter Matthias, wir bauen zusammen eine Halle für Ankerkraut wiederum, die wir dann an Ankerkraut vermieten. Das ist auch vorher alles schon klar gewesen.
Habt ihr klare Mieteinnahmen, das ist natürlich gut.
Das Problem ist einfach, dass wir jetzt auf 3 beziehungsweise bald 4 Standorten sind. Ja.
Wo seid ihr? Ihr seid in Sinsdorf?
Wir sind in Sinsdorf. Wir sind in Heimfeld. Wir sind in Stelle jetzt neu.
Okay.
Und wir sind immer noch in Jesteburg mit einem kleinen Teil. So, und das ist halt einfach bescheuert. Ja. Das geht gar nicht.
Wollt ihr jetzt hin?
Wir sind an einem Grundstück. Oh,
kann man das sagen?
Weiß ich nicht. Mit den Kollegen ist immer irgendwie schwierig. Okay. Wir sagen keine Sachen.
Im Landkreis.
Aber das heißt, ihr will dann nochmal, weil ihr zieht ja andauernd um. In Wilhelmsburg ging das los, tatsächlich in der Garage.
Ja.
Das heißt, ihr zieht jetzt nochmal komplett alles um.
Ja.
Wir waren in Wilhelmsburg auf dem Osterberg, Brauerstraße in Buchholz. Sinsdorf, da haben wir uns dann verbreitert, auf dem Gewerbehof Pust.
Jetzt sind wir bei Herrn Birkel.
Jetzt sind wir bei Herrn Birkel im Hit. Dann haben wir jetzt in Stelle gerade ganz frisch angemietet, eine 1500 Quadratmeter Halle. Und dann wird es bald alles einen konsolidierten Standort geben, weil es...
Und zwar wirklich groß, aber selber gebaut.
Und dann
gebaut.
Wollen wir da gerne mal ein paar Jahre bleiben, weil das ganze Umgeziehen nervt auch
irgendwie. Und auch das ganze Team wieder zusammen, ne? So, das Büro in der Nähe vom Lager und der Produktion ist ja unser Herzstück. Ja, wir produzieren selber und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu vielen anderen Food-Startups. Also wir wissen, wovon wir reden, weil wir es selber machen. Ist anders.
Die meisten, wenn du heute ein Startup hast für Food, ich sag mal 99 von 100 lassen das irgendwo herstellen.
Produzieren, genau.
So. Und ich habe von
Anfang an gesagt, von dem gegen diese konkurrieren, ne? Also so.
Ja,
genau.
Im Zweifelsfall
ja. Fuchs, ja.
Und die haben dich dann in der Hand und können auch schöne Preise machen.
Der ist ja ein Fuchs, ist eigentlich ein witziger Spruch in dem Zusammenhang, genau. Und ihr macht es selber.
Ich habe von Anfang an gewusst, ich will das selber machen, weil man kann auch sehr viel Gewürzmischung kaufen. Also fertige Mischung kaufen, die füllen die dann ab. Das sind häufig die Leute, die dann so einen Stand auf dem Markt haben. Und ich habe von Anfang an gesagt, nein, das will ich nicht. Ich will nicht, dass mein Produkt irgendwie austauschbar ist, sondern ich will das selber machen. Ich will wissen, was da drin ist. Ich will wissen, wie das hergestellt wird. Und auf diesem Wege habe ich dann auch so 2, 3 kleine Tricks rausgefunden, die vielleicht andere nicht machen, wie wir unsere Gewürze herstellen. Auch wenn das jetzt so klingt, das ist halt nicht nur den Sack aufmachen und rausnehmen, sondern da sind auch noch so 2, 3 Verarbeitungsschritte bei, die wir machen, die andere nicht machen, was uns ein bisschen besonders macht. Und heute sind wir an dem Punkt, wo natürlich, wenn du Umsätze hast, ist es dann auch wiederum besser, weil da bleibt dann auch mehr Geld übrig, wenn du das selber machst. Hin zu dem Punkt, wenn du es selber machst, weißt du ja auch, wie viel darf denn der das für mich abfüllt, dafür nehmen.
Stimmt.
Ja, der soll natürlich ein bisschen Geld verdienen. Wir forcen auch 2/3 aus. Ich soll nicht weiterreden. Okay,
gut.
Kenne dein Produkt. Und egal welche Branche, wenn du rumguckst, 9 von 10 großen Firmen oder Konzern machen alles selber. Wieso? Weil sie die Marge haben wollen.
Klar.
So, und die wollen wir auch gerne haben.
allerletzte Frage. Gibt es sowas wie ein Nee, das ist Quatsch. Lieblingsgewürz gibt es nicht. Aber was ist das? Ihr habt Lieblingsgewürz. Aber was ist das, was ihr am besten verkauft?
Ah, das hat, das ist jahreszeitenabhängig tatsächlich. Also aber jetzt so ein Dauerbrenner, ganz klassisch.
Bolognese.
Tatsächlich. Ja. Bolognese.
Weil es einfach genauso wie die Fixtüten funktioniert, bloß 100% Natur. Okay. Und von so einem Glas.
Das ist auch lecker.
Kannst du wirklich, ich weiß ja nicht, wie oft kochen?
Kommt drauf an,
wie intensiv zehnmal,
du das
machst.
Ja. Wir haben auch so eine Dauerbrenner-Gewürzmischung, Magic Dust heißt das. Aber das ändert sich tatsächlich auch so nach Jahreszeit, ne? Also.
Und Magic Dust ist wirklich, das ist so eine Mischung aus, so eine Grillmischung, ja, aus Paprika, Zucker, Salz, Pfeffer, Senfmehl, Knoblauch, Kumin ist, glaube ich, auch drin ein bisschen. Hallo Tim Melzer, Kumin.
Kumin.
Und das machst du das an so ein
Kreuzkümmel,
Stück.
Kreuzkümmel, was er meint.
Ja, aber ist
das
egal.
Ist
aber alles
Kumin, das ist ja genau dasselbe. Genau. Das ist auch gut, dass ich das Produkt mache und nicht du, merke ich gerade.
Oh.
Bash.
Projekt Pepper.
Und dann nimmst du ein Hähnchen und wälzt das darin das und dann lecker, ja, grillst du oder backst du das Hähnchen oder brätst das an und es schmeckt einfach total super.
Sag mal, da, so. Hähnchen, ihr habt eure Ernährung irgendwie umgestellt, habe ich noch gesehen. Ne? Stimmt das? Habt ihr umgestellt?
Ich habe.
Was heißt also, das? So wie ich bin ja seit 30 Jahren Vegetarier. Ist das?
Echt?
Kann ich euch da
super
begrüßen jetzt?
Krass.
Nee, wir sind keine Vegetarier.
Ach, schön.
Aber wir achten extrem darauf, wo wir unsere Lebensmittel und auch nicht nur das Fleisch, sondern auch Gemüse und so weiter, genau, kaufen. Wir versuchen aber tatsächlich unter der Woche, eigentlich gestern war was vegan sogar, was wir gestern gegessen haben, ne?
Das ist diese Auberginengeschichte, genau.
Die Auberginen, nee, genau, aber da ist ja der Dip
dabei. Ist der Joghurt bei, nee.
Okay,
Joghurt,
ja.
Bei. Aber Brokkolisuppe hatten wir dazu.
Brokkolisuppe gab es dazu noch und einen Salat. Ja. Also wir machen aber, was worauf du ansprichst, ist wahrscheinlich dieses Intervallfasten, ne, was wir unter, okay, der Woche halt irgendwie machen.
Das heißt, ihr esst ab bis 12 Uhr nichts?
Nö, haben nichts gegessen.
Bis das
noch nichts heute.
Jetzt schon. Sag mal, um 10 hatte ich, glaube ich, noch einen kleinen Quark gestern Abend und dann gibt's bis 14 Uhr gibt's nichts.
Habe ich auch mal gemacht. Du, hab ich wieder aufgehört.
Ja,
ist gut, dann ist gut.
Aber du bist Vegetarier seit 30 Jahren.
Ja, ja, lange bevor das irgendwie cool war.
Ich wollte gerade sagen, vor dem Trend.
Also vor 30 Jahren war das halt so, wenn du Vegetarier bist, dann haben die Leute gefragt, natürlich, essen sie Fisch? Und sagst du, nein, auch nicht. Ja. Und dann hast du halt immer, wir haben für sie das ganz Tolles, dann hast du immer abwechselnd gekriegt, Risotto mit Champignons.
Ja.
Oder Nudeln mit Champignons. Das waren so die, ja, beiden aus. Und das hat sich zum Glück jetzt ein bisschen geändert. Und da ist natürlich Otto Lengi und diese ganze Levante-Küche ein Traum, weil du da wirklich tolle Geschmackserlebnis ist das. Und was jetzt auch toll ist, sind diese ganzen Ersatzsachen. Mhm. Also ich habe jetzt meine Jungs wollten jetzt auch mal vegetarischer werden. Jetzt essen wir halt eine Pizza mit dieser Salami vom Rügenwalder. Mhm. Darf man das sagen?
Das
merkt kein Mensch. Das merkt doch kein
Aber
Mensch.
Weißt du, was das Ding ist? Wir haben gestern im Büro, unsere Kinder waren gestern mit im Büro und wir machen dann, also wir bringen dann immer unsere Tupperdosen, ja, mit Essen, was wir vorgekocht haben und machen das dann da warm. Und da waren vegane Würstchen bei und unser Sohn ist so ein Stiesel, was Essen angeht, wirklich, der ist so schwierig. Unsere Tochter isst alles und der hat dann da reingebissen und hat gesagt, das schmeckt mir nicht.
Ja, ja, das kann sein.
Oh, Mann.
Ja. Ja, Hähnchen-Nuggets gibt's auch vegan. Schmecken
ja,
nicht.
Ja, die schmecken.
Die schmecken. Du, ja, kochst immer noch, Stefan?
Nein, Stefan
kocht.
Ich bin
jeden
der
Abend
Koch.
90%, oh, ja.
Ja.
Krass.
Ich darf nicht.
Also,
das schmeckt ihm dann nicht.
Ja, doch, ich koche sehr viel. Also wir waren gerade im Urlaub, also dieser Urlaub und Stresszeit und, ja, so. Und ich habe wirklich, glaube ich, 10 Kilo zugenommen im letzten halben Jahr. Ich habe sonst so einen vernünftigen 100 Kilogramm Mix aus Wohlstand, Speck und Muskeln.
Ja.
Damit fühle ich mich relativ wohl. Jetzt habe ich ein bisschen zugenommen. Deshalb koche ich im Moment sehr reduziert.
Ja.
Danke. Also bei uns gibt's wirklich immer nur, also wenn Fleisch, dann Hähnchen und Fisch. Und also unter der Woche leben wir wirklich wie Asketen. Da gibt's null Alkohol, kein Mehl, kein Zucker, gar, wow, nichts, keine Nudeln, wow, kein
toll
Reis. Aber Freitagabend sind wir dann meistens beim Italiener. Da gibt's dann
gibt's mal eine Nudel.
Pizza und Vino und eine Nudel.
Oh, Gnocchi mit Spinat, ich freue mich
schon. Und am Wochenende dann aber auch mal ein Steak, weil ich bin schon ein bekennender Fleischesser und Fischesser. Ich mag das schon gerne, aber ich bin auch der Meinung, man darf es nicht jeden Tag machen.
Und ich bin auch der Meinung, dass Fleisch nach wie vor zu günstig geht.
Absolut.
Das ist echt eine Diskussion. Ja. Aber wenn ich sehe, hat mir jemand ein Bild zugeschickt, da war eine Werbeanzeige von irgendeinem großen Einzelhändler und da stand heute im Angebot, da war dann irgendwie Paprika.
Ja.
Statt, ich sag jetzt mal 1,19, 99 Cent.
Ja.
Und daneben stand auch im Angebot der Schweinelachs oder irgendwas, ja, ja, statt 99 Cent nur 79 oder
im
so.
Im Zweifel kriegst du die Zutaten für Bolognese
günstiger ist.
Kosten wahrscheinlich im Zweifel weniger als die Ankerkraut-Gewürzmischung.
Ha! Ja, wenn du das billige Fleisch kaufst. Wenn du das
billige Hack nimmst, ja. Stimmt, ja. Oh. Ihr Lieben, es war eine große Freude. Ihr müsst ja jetzt noch euer Geld ausgeben.
Ja,
ich,
das werden wir nochmal sehen.
Ihr habt ja jetzt noch die nächsten, ist ja witzig, vom eigenen Startup zum Investor in 7 Jahren, das ist irre. Gibt es ein Buch schon dazu, dem ganzen Thema?
Nee, nein. Aber nee. Also das ist vielleicht was wir, aber wir brauchen dafür einen Ghostwriter. Aber erstmal gehen wir jetzt noch in unseren Store einmal vorbei, da waren wir schon lange nicht mehr.
Stimmt, ihr habt ja auch.
Ja. Und die Leute fragen mich immer so, ach so, dein Store in Hamburg, wann bist du denn da am Montag? Ja. Und ich so, und dann muss ich sagen, du, ich war noch nie lange in dem Laden, seitdem der auf ist.
Nein, doch.
Einmal. Aber da hatte der noch nicht richtig auf.
Also ich
da war der noch im Rohbau. Wir haben einfach viel zu tun.
Geh mal in euren Laden und kauf da ein.
Nee, da kaufe ich nicht ein.
Ich danke, es war der lustigste, wie ich gesagt habe. Es ist auch der längste Podcast geworden. Das ist nicht schlimm, weil diese 1,20 kommen einem vor wie mit Sky Dumont 30 Minuten.
Der hört das wahrscheinlich eh nicht.
Vielen Dank.
Der sitzt in seinem Haus auf Sylt. Ciao.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.